Herzlich willkommen zu Pixel Diskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: PS5 Galore. Endlich kommen auch wir in den Genuss einer ofenfrischen PS5. In der vergangenen Woche habe ich mich ausführlich mit der neuen Sony-Konsole beschäftigt und reichhaltige Impressionen im Gepäck. Außerdem geht es um die Kontroverse im Kontext von Hogwarts Legacy, die Neuregelung des Jugendschutzes und den längsten Ticker der Welt. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs Episode 228 mit
Natascha Balduff,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simon. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag, der 7. März 2021 und der Pixel-Diskurs-Podcast somit für euch da, liebe Leute da draußen. Diesmal mit einem großen thematischen Block zu PS5, denn ich freue mich wahnsinnig darüber, da ich ja schon so lange darauf hingearbeitet habe, eine PS5 zu erstehen und jede Woche in der Sendung auch drüber gesprochen habe. Und jetzt ist sie endlich da und ich konnte mich eine Woche jetzt damit beschäftigen. Ich habe ja Urlaub gegenwärtig noch. Auch in der nächsten Woche. Ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, ich mache morgen was ich sonst nie mache. Ich mache morgen einen Pyjama-Tag, habe ich mir gedacht.
Oh, das klingt schön.
Ich kann ja nicht wegfahren, ich kann nichts großartig unternehmen, aber ich bin so jemand, der dann doch auch immer sehr gerne sich verliert im Urlaub und viele Dinge dann tut. Ne? Also ich muss noch mal kurz was machen, dann habe ich das erledigt und so. Und morgen habe ich mir selber einen Pyjama-Tag verordnet. Ich werde den ganzen Tag in einem Pyjama verbringen und das Haus nicht verlassen und PlayStation 5 spielen.
Das klingt wunderschön.
Ich bin auch total froh, dass sie noch rechtzeitig eingetroffen ist. Denn ich hatte ja, ich habe glaube ich 2 Wochen darauf gewartet. Und in der vergangenen Woche dann am Dienstagmorgen ist sie eingetroffen. Früher, als ich dann doch gedacht hätte. Und ich habe schon am Fenster gesessen und habe den Paketboten erwartet. Sie dann gierig ausgepackt. Und jetzt ist sie da und ich kann so ein bisschen darüber sprechen und so ein bisschen angeben. Ich habe aber auch ein paar Negativpunkte. Ich habe ein paar Kritikpunkte auch schon identifizieren können.
Ich stelle mir das vor, wie du wie so ein Kind an Heiligabend irgendwie am Fenster sitzt und halt nicht auf das Christkind oder den Weihnachtsmann wartest, sondern auf den Postboten und dann so glücklich das aufreißt mit strahlenden Augen.
Hast du dem Paketboten auch Milch und Kekse rausgestellt?
Nee, der Paketbote ist ja direkt wieder verschwunden. Der Paketbote hat ja nur geklingelt kurz und ist dann wieder verschwunden. Ich habe keinen Socken an die Tür gehängt oder sowas. Aber ich bin schon so, ja. Also ich habe auch damals, das weiß ich noch, als die PS4 erschienen ist, habe ich auch mit einer heißen Schokolade habe ich am Fenster gesessen und habe abgewartet, bis der Postbote endlich kam. Diesmal war es sogar sehr früh, 9.30 Uhr morgens, ein Moment, den ich nie vergessen werde. Denn man muss ja sagen, das ist ja so ein Ding. Ne? Das ist vielleicht was für meine kompletten Überlegungen zur PS5 enorm relevant ist. Ob die PS5 etwas ist, das man sich jetzt unbedingt kaufen sollte und etwas ist, worauf man sich sehr freuen sollte, das hängt maßgeblich davon ab, welches Setup man gegenwärtig schon hat. Denn so viel sei vorweg gesagt, wenn man eine PS4 Pro hat und da vielleicht noch irgendwie ein SSD-Harddrive rein modifiziert hat, dann ist der Sprung natürlich nicht so groß. Wenn man einen Gaming-PC hat, der irgendwie mit SSD läuft und man ist da schon irgendwie 60 FPS, ist man grundsätzlich schon mal immer gewohnt, ja, dann ist der Sprung auch nicht so groß. Aber bei mir war es ja so, ich habe 2013, habe ich nochmal nachgeschaut, 2013 zum Release mir die Standard-PS4 gekauft. Das war das letzte Mal, dass ich in eine PlayStation-Konsole investiert habe. Ich habe keinen Gaming-PC, sonst nur eine Switch. Das heißt also, für mich war es ein großer Sprung, jetzt über diese 8 Jahre hinweg, ist da jetzt einiges aufgeholt worden, sage ich mal. Und das ist halt das, was für mich die Sache so interessant und so spannend und so wichtig macht auch.
Deine alte Konsole hat ja zwischendurch auch schon ordentlich gelüftet, gestöhnt vor der Last bei entsprechenden Spielen.
Boah, das war echt hart. Also man muss schon sagen, es gab ja tatsächlich mal eine Folge, wo sie im Hintergrund sogar noch lief und das hat sich angehört, als würde ein Föhn laufen. Wenn ich irgendwie aktuelle Spiele, The Last of Us Part 2 zum Beispiel, auf der PS4 gespielt habe, ist es so laut gewesen, dass du das ohne Kopfhörer konntest es kaum spielen. Einfach, weil es war, als würde sich jemand die Haare föhnen direkt neben dir. Und das ist vielleicht auch so ein erster Punkt, das ist dann für mich so ein enormer Genuss, wenn ich jetzt die PS5 hier habe und dann, selbst wenn ich ein etwas Hardware-hungriges Spiel spiele, wohlgemerkt jetzt eben im Launch-Zeitraum noch, ist sie wirklich extrem leise. Also das ist kaum ein Flüstern, was man dabei hört. Eigentlich, im Grunde ist sie unhörbar im normalen Betrieb, würde ich fast sagen, wenn man jetzt nicht den Kopf direkt daneben hält. Und auch bei sowas wie, ich habe jetzt Control, spiele ich zum Beispiel gerade, die PS5 Edition. Und auch da ist es eigentlich nicht hörbar. Also sie macht keine wahrnehmbaren Geräusche jenseits eines Flüsterns. Das wird sich mit der Zeit natürlich verändern. Weil wenn dann wieder neue Titel rauskommen, die wiederum Hardware-hungriger sind, ja, dann wird dann mit der Zeit die PS5 auch stärker belastet werden. Aber ich hoffe mal, dass aufgrund dieser Lüftertechnologie, die sie jetzt haben, die ja auch dazu beiträgt, dass das Gehäuse so in die Höhe strebt, weil die warme Luft wird ja nach oben an den Seiten weggeleitet. Und das ist schon wirklich ein vielversprechendes Design und ein schickes Design.
Wie war das denn damals, als du deine PS4 bekommen hast? Also wirkte die auf dich im Vergleich zur PS3 dann auch so total leise und wow und Wahnsinn, oder war die damals schon laut?
Ich glaube, die PS4 war damals auch erstmal recht leise. Sie war nicht so leise wie die PS5, aber sie hat auf jeden Fall nicht so gepustet. Jetzt ist das Ding natürlich bei mir irgendwie so ein 8 Jahre altes Teil und dann auch noch mit solchen Titeln wie The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2 und sowas, ist es natürlich schon an den Grenzen der Belastbarkeit. Da ist natürlich klar, dass da ordentlich gepustet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben im Laufe der Zeit bei der PS5 sich auch dazu entwickelt, dass sie lauter wird, aber hoffentlich nicht so laut wie die PS5. So laut sollte keine Konsole sein, sodass man sie nicht mehr irgendwie betreiben kann, ohne Kopfhörer zu verwenden. So laut sollte es wirklich. Dann lieber ein bisschen Abstriche in der Grafik machen, als so eine Lautstärke hinnehmen. Ich finde tatsächlich auch, dass dieses Design, wir hatten ja eine ganze Folge gemacht und hatten die Ästhetik der PS5 interpretiert. Und es ist ja vor allem auch ein Design, das so ein bisschen Ambivalenzen hervorruft. Weil es diesmal ja doch sehr stark auf die Farbe Weiß setzt. Ist Weiß eine Farbe?
Ich glaube, Weiß und Schwarz sind theoretisch beide keine Farben, oder?
Ja, es sind beides keine Farben, aber Weiß als farbästhetisches Empfinden spricht doch einfach darüber.
Ja, die Qualia von Weiß. Qualia ist ja diese, ne? Na egal. Der Ausdruck aus der theoretischen Philosophie hat hier nichts zu suchen eigentlich. Das weiße Design, das so in die Höhe strebt, ist auf jeden Fall eines, das mir jetzt doch gut
gefällt. Ich find's auch schön.
Ja, ne, also das sieht gar nicht schlecht aus. Sie steht hier so neben meinem Fernseher und sie ist schon groß. Sie ist deutlich größer als die PS4. Aber sie ist nicht so klobig oder schwer, wie ich befürchtet hatte, dass sie werden würde.
Schwenk mal rüber. Ich will mal sehen.
Sag ich mal, das kann natürlich jetzt die Zuhörer nicht sehen. Ich weiß gar nicht,
ob ja, ich das weiß, aber mich interessiert es.
Aber sie steht dann neben dem Fernseher.
Oh ja, sie ist tatsächlich sehr groß. Also sie nimmt über die Hälfte deiner Fernseherhöhe, sind sie doch in Anspruch.
Genau. Sie ist relativ groß, sie ist dafür halt ziemlich schmal, beziehungsweise wirkt ästhetisch auch sehr schmal durch dieses schlanke Design. Und sie macht sich eigentlich ganz gut da neben dem Fernseher. Also es ist sicherlich ein Gegenstand, der aus der üblichen Ästhetik der Entertainment-Elektronik, die ja sehr stark auf Schwarz und dann vielleicht auch nochmal irgendwie auf so ein Grün oder sowas setzt, vielleicht auch noch ein paar rote LEDs, sehr stark heraussticht mit diesem, ja doch, mit dem Weiß und diesem auffälligen Design. Dazu kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, das ist was mir aber bei fast allen elektronischen Geräten nicht gut gefällt, die LEDs sind mir zu hell. Also die Front-LEDs, das glüht dann an beiden Seiten. Ist es dann, ne, schaltet sich das, wenn man sie einschaltet, dann glüht sie so ein bisschen blau. Und dann, wenn man irgendwie ein Spiel spielt, dann leuchtet sie halt weiß. Und ich finde das irgendwie, ich wünsche mir tatsächlich eine Option, bei der man bei solchen Geräten, bei so einer Konsole, einfach die LEDs entweder wirklich ausschalten kann oder zumindest runterdimmen kann.
Ich hatte gerade so einen kurzen Moment von, was hat der Mensch denn bitte für Probleme mit diesen LEDs, wenn ich dann aber doch dran denke, dass ich zuletzt auch so einen Fernseher oder zumindest so Hintergrundbeleuchtung gesehen habe, die sich dann auf das, was auf dem Bildschirm angezeigt wurde, angepasst hat. Also quasi, wenn dann irgendwie ein Flugzeug irgendwie in eine rote Landschaft fliegt, dass dann auch der Raum rot erleuchtet wird. Das war schon irgendwie als Entertainment Ich habe das jetzt nicht selber, aber als Entertainment-Ziel vielleicht irgendwie schon ganz attraktiv. Wenn ich mir dann aber vorstelle, ich habe vielleicht so eine Beleuchtungskulisse und dann kommt auf einmal so eine Konsole daher und macht da so einen weißen Störfleck rein, dann kann ich das schon auch verstehen. Oder wenn man halt irgendwelche Spiele im Dunkeln spielen will, wie jetzt zum Beispiel zuletzt irgendwie Little Nightmares, das ist ja schon auch eher was, wo man sagt, oh, jetzt Licht ausmachen. Dann ist es, glaube ich, schon auch ziemlich nervig, wenn da irgendwas vor sich hin leuchtet.
Genau, ich spiele eigentlich auch super gerne im Dunkeln. Das ist nämlich genau der Punkt, weil ich eigentlich, gerade da ich ja jetzt ja so einen OLED-Fernseher habe, der dieses fantastische Schwarz ja auch zur Geltung bringt, habe ich eben dann einfach kein Licht an, wenn ich abends spiele. Das ist ja auch gar nicht so augenbelastend mit einem OLED-Fernseher. Und dann ist es schon störend, wenn man da irgendwie, dann hat man dann im schlimmsten Falle ist das so, das gibt ja, wenn ich jetzt nichts dagegen unternehmen würde, wäre das bei mir so. Dann würde unten am Fernseher würde eine rote LED leuchten, links eine Reihe von 3 blauen LEDs wegen dem Audiosystem, darüber noch 2 rote LEDs wegen dem Kopfhörer, der Kopfhörerbasisstation und daneben glüht die PS5. Ja. Auf einmal hat man so ein richtiges LED-Feuerwerk, was irgendwie aussieht wie hier Marburg by Night oder sowas. Ja. Und ich finde das irgendwie übertrieben. Ich wünschte mir, man könnte das ausschalten. Sie haben immerhin mittlerweile, und das ist, finde ich, ein wichtiger Schritt, sind dazu übergegangen, dass sie jetzt bei dem DualSense-Controller, über den wir gleich im Anschluss ja noch sprechen werden, dass da diese Leuchtdiode, diese LED-Leiste, dass die nicht mehr am Kopfende des Controllers ist. Weil das war ja die Fehlkonstruktion schlechthin beim DualSense 4, dass man das vorne an den Controller gemacht hat, weil das dazu geführt hat, dass du immer beim Spielen im Dunkeln hast du den eigenen Controller im Fernseher leuchten sehen. Hat das niemand ausprobiert irgendwie beim Design? Und mittlerweile sind die Leuchten des Controllers, die LED-Leisten sind sozusagen hier an der Seite und unten unterm Touchpad, also umlaufendes Touchpad, sodass es von unten anleuchtet, wenn man so will.
Die Debatte habe ich aber damals schon nicht verstanden.
Hast du nicht verstanden? Da gab es ja sogar dann noch die nachträgliche Funktion, dass man diese Leiste, diese LED-Leiste beim DualShock 4 dimmen kann. Das habe ich dann auch sofort gemacht, als das Feature verfügbar war. Weil wenn du irgendwie was spielst und im Fernseher leuchtet dir die ganze Zeit so ein längliches Dreieck entgegen, was deinen Handbewegungen folgt, das finde ich irgendwie skurril. Das muss doch nicht sein.
Mein Fernseher ist aber auch ein Stück erhöht über der Couch. Das heißt, der Controller ist quasi, der fliegt quasi unter dem Fernseher durch.
Ah ja, okay, dann hast du natürlich das Problem nicht. Aber bei mir war das ganz massiv. Aber gut, also zurück zur PS5. Eine Sache, die ich unbedingt loben muss, und das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, endlich, ist die Geschwindigkeit der Ladezeiten, aber auch des Startvorgangs. Denn ich erinnere mich daran, dass ich, wir können das gleich mal testen hier, ich erinnere mich daran, dass ich zuletzt bei der PS4 war das so, ich habe Mafia 3 gespielt, das auch nicht mehr das aktuellste Spiel war. Ich habe meine PS4 angeschaltet und dann das Spiel gestartet. Dann bin ich einen rauchen gegangen. Bis dahin hat das sozusagen das Spielmenü geladen.
Oh no.
Dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich auf Load Game geklickt. Und dann waren es nochmal so, ja, ich sag mal so 1,5 bis 2 Minuten. Und dann war man tatsächlich im Spiel.
Das ist also so skurril. Also ich glaube, für Menschen, die halt nur einen PC haben, ist das super seltsam, wenn ich mir vorstelle, ich könnte ein Spiel starten und dann erstmal eine rauchen gehen und dann, wenn ich wiederkomme, ist dann der Titelscreen endlich mal da. Das ist unvorstellbar für mich.
Bei The Last of Us auf der PlayStation 3 war das schon auch so, dass das ewig gedauert hat.
Ja, auf der PS4 bei The Last of Us Part 2 auch, ne? Also ja. Die Ladezeiten auf der PS4 waren zuletzt so lang, allein schon irgendwie, um das anzuschalten. Und jetzt, ich habe mir überlegt, wir können so einen kleinen, ich habe das jetzt nicht gemessen zeitlich, wir sind ja hier auch nicht Digital Foundry, aber ich habe mir gedacht, wir können einmal kurz checken, wie lange das tatsächlich dauert. Und es dauert nicht lange. Also ich mache das jetzt mal so, ich drücke jetzt auf über den DualSense Controller auf den Start-Button und es ist ein Kaltstart. Also die PS5 ist jetzt nicht im Rest-Mode, ne? Sondern sie ist jetzt tatsächlich einfach komplett ausgeschaltet. Und ich starte währenddessen eine Stoppuhr. Und dann können wir einfach mal gucken, wie lange es dauert, bis ich, sagen wir mal, bei Control tatsächlich im Spiel bin. Ich mache das jetzt einfach mal. Das ist jetzt hier für die Live-Experiment. Und zwar, ich starte das jetzt. Jetzt ist es Piep. Immer kommt dieses Piep-Geräusch.
Miep.
Jetzt glüht sie lustig blau. Der Fernseher schaltet sich ein. HDMI-Device-Link. Jetzt bin ich sozusagen im eigentlichen PS5 Hauptmenü angelangt. So, klicke jetzt auf Control. Jetzt ist da so dieses Startbildschirm, die Symbole von den Entwicklerstudios. Dann das Titelmenü. Press X to start. Continue game. Jetzt kommt so eine kurze Ladezeit. Ladebalken ist voll und ich bin nach. Ich stoppe genau. Genau 46 Sekunden von einem Kaltstart bis ins Spiel. Das ist schon ziemlich nice. Also ich freue mich da total drüber, weil das einfach auch bedeutet, gerade wenn man irgendwie auch mal ein Mensch ist, der hin und wieder durchaus beschäftigt ist, dass man einfach auch irgendwie mal sagen kann, ich habe jetzt eine halbe Stunde und ich spiele jetzt einfach mal kurz was und nicht irgendwie, oh, lohnt sich das jetzt, das anzuschalten? Nee, mache ich lieber was anderes, gucke ich lieber was auf Netflix. Ansonsten dauert das so lange.
Naja, so lange dauert es noch auch wieder nicht, wenn man das irgendwie auch aus dem Standby startet. Aber ich kann deine Boris Becker'sche Freude schon verstehen. Bin ich schon drin? Das ist dir schon irgendwie anzumerken. Und ich finde, das ist auch schon, es ist vielleicht nicht objektiv jetzt irgendwie sinnvoll, ob jetzt irgendwie 46 Sekunden oder 120 irgendwie bei der PlayStation 4, aber es macht schon Spaß. Also ich kenne das Gefühl zumindest von dem Umstieg von meinem alten auf den neuen Mac, so das Gefühl von, okay, cool, jetzt kann ich loslegen und nicht erst irgendwie, boah, ich gehe nochmal eine Runde um den Block. Ist schon geil.
Das ist auch, ja, ich meine, es macht schon einen Unterschied auch im Spielverhalten, einfach weil ich zumindest viel gewillter bin, dann einfach auch mal irgendwie kürzere Sessions einzulegen zwischendurch, wenn ich eben weiß, ich kann das mal eben schnell machen und nicht, da muss erst so eine Dampfmaschine da anspringen. Es sind ja dann in der Regel eben ja nicht 120 Sekunden, sondern es sind ja deutlich mehr, bis man tatsächlich ja im Spiel ist. Das war jetzt nicht bis zum Anschalten, sondern bis man im Spiel tatsächlich drin ist. Und aus dem Rest-Mode geht es natürlich noch mal schneller. Also da würde ich vermuten, dass es bei der, ich weiß jetzt nicht, wie lang es bei der PS4 ist, aber auf jeden Fall deutlich länger. Wir hätten einen Vergleichstest machen sollen. Wären wir doch Digital Foundry.
Aber es kann auch seine Vorteile haben, wenn es so ein bisschen dauert. Es gibt ja auch Leute, die packen ihren Controller extra in irgendeine Schublade oder so, damit sie nicht irgendwie, ach, jetzt muss man was spielen irgendwie haben, aber kann das schon verstehen. Willst du noch weitere Hardware-Fetische auspacken oder gibt's irgendwie auch noch, hä? Oder gibt's auch noch irgendwie Spiele, über die du sprechen möchtest? Also bist du mit der Hardware durch? Wir haben über die Schnelligkeit gesprochen, über die Lautstärke, so ein bisschen über den Controller. Controller hier, der DualSense, du hast noch gar nicht erwähnt, wie diese haptische Widerstandsgeschichte, gibt's da schon was, wo du das austesten konntest?
Auf jeden Fall, ja. Also der, spreche mal über den DualSense direkt im Kontrast oder nein, im Kontext von Astro's Playroom. Das ist ja sozusagen ein vorinstallierter Titel und sowohl ein, würde ich sagen, extrem gutes Spiel, extrem gelungenes Spiel, zugleich aber auch eine wirklich gelungene Controller-Demo. Man muss erstmal sagen, dass der DualSense-Controller liegt extrem gut in der Hand. Ich finde, es ist ein wirklich tolles Design. Dass er weiß ist, ist natürlich Geschmackssache. Da wird sicherlich dann auch noch andere Farben geben. Aber er liegt gut in der Hand und er hat vor allem ein hochwertiges Gewicht. Ich habe das auch noch mal, als ich die PS4 noch hatte, ich habe sie mittlerweile verkauft, als ich sie noch hatte, habe ich die beiden Controller auch noch mal zum Vergleich in die Hand genommen. Und das ist ja dann oftmals so, wenn so eine Innovation kommt. Ne? Erstmal fühlt sich der DualShock 4 natürlich toll an. Aber wenn man dann den DualSense mal in der Hand gehabt hat, dann fühlt sich der DualShock 4 dagegen an wie Billigplastik. Einfach weil der ist leichter. Der DualSense ist deutlich schwerer, wahrscheinlich auch aufgrund der Technologie, die darin verbaut ist. Denn der Controller ist, muss man sagen, während die Hardware der PS5 selbst schon, es ist schon ein Fortschritt, aber nichts, was jetzt großartig sich unterschiede von dem, was man heutzutage auch bei Gaming-PCs geboten bekommt. Ne? Wahrscheinlich liegt es sogar noch ein bisschen unter dem, was man irgendwie, wenn man richtig Geld in die Hand nimmt, an Gaming-PC bekommt. Aber der Controller ist eigentlich ja auch so ein Highlight. Es gibt auch diesmal wieder so ein eingebautes Mikrofon. Das ist ein Kritikpunkt, den ich habe, weil integriertes Mikrofon ist natürlich toll, das taugt aber bestenfalls für Voice-Chat. Und nicht für Streaming oder sowas. Da ist die Qualität zu schlecht. Und es ist tatsächlich so, das Mikrofon ist als Standardeinstellung eingeschaltet. Das heißt also, man muss es dann muten. Das kann man machen. Wenn man es aber mutet, dann leuchtet am Controller immer so eine kleine orangene LED. Das ist noch eine LED mehr. Noch eine LED mehr. Leute, wie viele LEDs sollen denn da leuchten? Und die ist dann ja immer an, weil ich mute das Mikrofon immer.
Ja, warum ist das dann auch standardmäßig eingeschaltet? Also bei wie vielen Titeln würdest du das denn jetzt brauchen?
Voice Control der PlayStation. Die PlayStation hat auch immer die Kamera zum Beispiel eingeschaltet. Also das Mikrofon von der PlayStation-Kamera ist auch immer eingeschaltet, damit du sagen kannst, PlayStation, öffne das und das.
Ja, man kann tatsächlich, es gibt auch einige Features, wie zum Beispiel in Astro Playroom ist es zum Beispiel so, dass dann, das ist ja so ein Action-Plattformer. Und wenn man dann irgendwie, sagen wir mal, auf so einer Plattform steht, dann faltet sich da so ein kleines Windrad aus. Und dann muss man in den Controller, muss man da so reinpusten. Und dann dreht sich das Windrad und man bewegt sich vorwärts. Es ist ein Gimmick.
Ja, aber wenn ich das brauche, kann ich mein Mikrofon ja auch anmachen. Also ich bin ja, ich glaube, ich habe das bei unserem ersten Gespräch über die PS5 schon mal gesagt, dass ich ja kein Fan davon bin, wenn permanent überall irgendwelche angeschalteten Mikrofone versteckt sind, weil ich mir halt immer denke, why? Ich kann es anschalten, wenn ich es brauche, aber irgendwie schwingt bei mir dann immer unterbewusst dieses Gefühl mit, warum haben die mein Mikrofon an? Was soll das? Werde ich hier irgendwie abgehört? Oder also ich finde das ein bisschen befremdlich, einfach so ein permanent eingeschaltetes Mikrofon an Stellen zu haben, wo man es eigentlich ja wirklich nicht braucht. Also, aber gut, man kann es ja ausschalten.
Ja, man kann es ausschalten, aber es ist sogar jenseits von dieser Frage, dieser Sorge, was passiert mit dem Input, der da ankommt in diesen Mikrofonen und speichert Sony irgendwelche Audio-Tracks oder was auch immer. Ne, das erstmal, um das beiseite zu legen, hat es auch tatsächlich einen ganz pragmatischen Nachteil. Denn die zentrale Funktionalität von dem DualSense ist ja eine Vibrationsfunktion. Da sind die Vibrationsfunktionen. Die sind wirklich beeindruckend, aber wenn das Mic angeschaltet ist, dann schalten sich diese Features automatisch auf schwach. Die werden dann schwächer, die werden abgeschwächt, weil ansonsten natürlich das Mikrofon vollkommen übertönt würde von irgendwelchen Vibrationen. Das heißt also, du musst tatsächlich, es ist sogar sinnvoll, wenn man diese neuen Vibrationsfunktionalitäten genießen möchte, das Mikrofon auszuschalten. Das kann ich auch unbedingt für alle neuen PS5-BesitzerInnen als Tipp mitgeben. Einfach mal ins Menü gehen und schauen, denn es macht wirklich Sinn, das Mikrofon zu muten. Und ich fände es auch gut, wenn man es umgekehrt macht. Wenn man sagt, das Mikrofon ist per Default aus und die LED leuchtet auch nicht. Wenn man es anschaltet, dann leuchtet eine LED, um dir anzuzeigen, okay, das Mic ist an. Aber doch nicht umgekehrt. Das kann ich nicht verstehen. Da hoffe ich auf einen Patch.
Vor allem macht es ja so rum auch wenig Sinn. Also angenommen zum Weihnachtsgeschäft 2021 entscheidet sich dann eine Person wie ich, ach doch, so eine PlayStation, das interessiert mich jetzt doch mal. Ich kaufe mir eine PS5. Ich wüsste das überhaupt nicht. Also ich würde dann da sitzen und würde mir wahrscheinlich noch denken, die Vibrationseffekte, die sind aber schwach. Da habe ich mir jetzt mehr vorgestellt, weil ich gar nicht wüsste, dass ich erst das Mikrofon ausschalten muss und dass das, also erstmal wüsste ich nicht, dass es immer an ist. Und zweitens wüsste ich auch gar nicht, dass das die Vibrationseffekte beeinflussen kann. Ich wäre dann wahrscheinlich super underwhelmed und würde mir denken, oh, das ist aber schade, weil ich es einfach, also weil man das wahrscheinlich einfach nicht weiß als Person, die damit vielleicht wenig zu tun hat.
Weißt du, wie das bei der PlayStation 4 war? War das auch immer an?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube nämlich ja, weil
ich glaube, das ist bei der PS4 auch immer an gewesen, ja.
Bei PT musstest du ja an einer Stelle ins Mikrofon was reinsprechen.
Ja, also das war, glaube ich, bei der PS4 auch immer an, aber da ist natürlich der Unterschied, dass es nicht die Controller-Funktionalitäten als solche beeinträchtigt hat, weil ich finde deinen Punkt sehr gut, Tascha. Ich habe auch online einige Posts dazu gesehen auf Reddit, wo Leute also gesagt haben, so Vibration irgendwie, es funktioniert überhaupt nicht so gut wie eigentlich angepriesen und ja, klar, wenn man das Mic dann mutet, dann ist das Ganze deutlich intensiver, deutlich schöner. Und das ist tatsächlich auch, das ist wirklich ein Reiz, den kann man schlecht beschreiben in einem Podcast. Das muss man gefühlt haben. Das habe ich auch vorher schon oft gehört. Und jetzt, wo ich es selber erfahren habe, kann ich das auch nur so wiedergeben. Denn es ist tatsächlich so, wenn du jetzt in Astros Playroom bist, ja so ein kleiner Roboter, ne, und erkundest da so ein bisschen verschiedene Levels. Und du kannst anhand der Vibration des Controllers grundsätzlich, kannst du spüren, auf welchem Untergrund du läufst. Also die Vibrationen unterscheiden sich zwischen, ich laufe auf Gras, auf Beton, auf Sand, auf Glas, auf Eis. Und es ist wirklich alles extrem raffiniert. Du kannst die Windrichtung spüren anhand des Controllers. Wenn Wind von der Seite kommt, dann eben wenn der Wind von rechts kommt, dann spürst du ihn im Controller eben auch auf der rechten Seite leicht rüberziehend in die linke. wenn es regnet, dann spürst du die Intensität jedes einzelnen Regentropfens auf einem Regenschirm, den der kleine Roboter eben dann über sich trägt. Und das ist wirklich toll. Das ist was, was man eben grafisch schlecht vermitteln kann, aber das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und besonders tritt es dann in Erscheinung, wenn noch die adaptiven Trigger hinzukommen. Denn das ist ja nun wirklich was, da war ich wirklich beeindruckt. Auch erst, als ich das mal, also anderen Personen mal gezeigt habe und die das vorher nicht wussten, die waren auch erstmal erschrocken. Denn es fühlt sich fast so an, als würde man, als wäre der Controller erstmal so ein bisschen kaputt oder würde hängen, wenn man das nicht erwartet. Weil wenn du zum Beispiel, klar, wenn du Bogen schießt, dann eben wird es umso schwerer, den Trigger nach hinten zu drücken, desto weiter du drückst. Wenn du eine Waffe abfeuerst, in Control zum Beispiel, dann hast du so einen gewissen Spielraum, den du runterdrücken kannst und dann kommt so ein Widerstand. Das ist dann der Abzug tatsächlich. Und dann kannst du sozusagen diesen Widerstand runterdrücken, um abzufeuern. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Das klingt erstmal so trivial. Aber wenn das so eingebettet ist in dieses ganze Spielgeschehen, dann denkt man sich, wieso gibt es das nicht schon längst? Ich glaube, bei der Xbox gibt es schon länger, nur mit irgendwie mit der Vibration der Trigger. Aber hier ist es wirklich auf die Spitze getrieben. Also wirklich extrem beeindruckend.
Es ist ja auch einfach noch ein zusätzliches cooles Feature, was es vorher halt einfach so nicht gab.
Genau. Und das Ganze auch, also da sind die Joy-Cons, die ja auch Nintendos Joy-Cons sind ja auch sehr gepriesen dafür, für ihre intrikate Vibrationsfunktion. Und da kann also der DualSense mindestens mithalten, wenn nicht weit daran vorbeiziehen.
Nur als ein Gedanke, ich will gar nicht abschweifen, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Trigger-Funktion auch für das angekündigte VR nochmal relevant werden könnte, dass du dann halt zum Beispiel so einen Bogen schießen, dass du dann irgendwie die Sehne halt mit den dann wahrscheinlich geupdateten Move-Controllern, dass das da auch wieder verbaut wird oder dass, wenn du halt eine Waffe in der Hand hältst, dass das dann halt auch diesen Abzugmechanismus halt irgendwie an dem Move-Controller auch so ein bisschen simuliert.
Das ist sogar schon angekündigt, dass die neuen PlayStation VR-Controller werden maßgeblich auf die Technologie der DualSense, des DualSense-Controllers auch setzen.
Supi.
Dann ein kleines Wort zu Astros Playroom selbst, weil ich finde, das ist ja immer so ein Ding, ne? So vorinstalliertes Spiel. Es gibt einige Leute, die gehen dann gerne mal über sowas hinweg oder spielen es mal irgendwie 5 Minuten an und denken sich dann, lol, nee, ich will aber irgendwie was anderes spielen. Aber ich kann es wirklich extrem empfehlen. Es ist mehr als nur eine Controller-Demo. Es ist ein kurzweiliges und extrem herzerwärmendes Action-Adventure. Es ist eine humorvolle Verneigung vor der Geschichte von PlayStation. Denn in diesen einzelnen Leveln, die man da durchschreitet, gibt es allerlei Artefakte, die man sammeln kann. Jedes Areal ist sozusagen einer PlayStation-Generation gewidmet. Mit den entsprechenden Gegenständen, die man dort finden kann. Mit Referenzen auf Spiele. Also es ist an jeder Ecke sind Referenzen auf PlayStation-Titel versteckt. Was heißt versteckt? Die sind eigentlich ja, sie sind überall, sie sind allgegenwärtig, so viele, dass ich sie gar nicht aufzählen könnte. Aber es ist ein großes Vergnügen, da durchzulaufen und dann zu sehen, ach guck mal, da ist das Schwert aus Final Fantasy VII. Ah, hier ist irgendwie Snake, der sich unter einer Kiste versteckt und so weiter, unter einem Pappkarton. Es ist wirklich toll. Und es ist vor allem auch das Spiel ist selbst in der PS5-Konsole angesiedelt. Der kleine Roboter läuft dann in der PS5 herum und erkundet so ein bisschen auch dann die neuen Funktionalitäten. Zum Beispiel eben gibt es ein Level, das ist in der SSD-Festplatte angesiedelt. Und das passt alles so wunderschön, weil es gibt halt auch wirklich kaum Ladezeiten in Astros Playroom. Also selbst irgendwie zwischen den Leveln hin und her springen ist extrem flott. Und das hat mich dazu gebracht, genau, zur SSD. Stimmt, über die SSD wollte ich noch kurz was sagen. Die integrierte Festplatte ist nämlich extrem schnell, das ist toll. Es ist ja auch eine, wie Sony ankündigte, keine handelsübliche SSD, sondern eine speziell fabrizierte SSD, die nochmal was draufliegt an Geschwindigkeit. Sie ist aber klein. Also 825 Gigabyte sind es insgesamt. Davon geht aber dann das Betriebssystem ab. Davon gehen dann auch mal ein paar Spieleinstallationen ab. Und man muss sagen, ich war mit 2 installierten Titeln und ein paar Apps war ich am ersten Tag bei gut 500 Gigabyte, die noch frei sind. Das ist nicht viel. Also das ist das, was man irgendwie bei der PS4 auch schon hatte, sogar vielleicht ein bisschen kleiner als bei der 1 Terabyte PS4 Pro. Es soll Speichererweiterungen noch geben, die werden aber nicht günstig sein. Davon gehe ich aus. Gibt im Moment noch keine Entwicklung einer solchen spezifisch modifizierten SSD, die man da einfügen kann, aber es gibt schon einen entsprechenden Slot. Und man kann natürlich auch Dinge machen wie eine externe SSD kaufen. Man kann auch sagen, PS4-Titel lagere ich auf eine normale externe, auf eine HDD-Festplatte aus und stöpsel das über einen USB-Slot an. Das geht also alles. Für mich muss man sagen, ist es kein super großes Problem. Ich habe das noch nie so ganz nachvollziehen können, warum man irgendwie 20 Spiele installiert haben sollen, wollte. Denn man kann sie ja dann, wenn man einigermaßen Internetverbindung hat, auch extrem schnell wieder runterladen. Deshalb habe ich eigentlich nie mehr als 3 oder 4 Spiele installiert und habe deshalb enorm viel Kapazitäten auf meiner Festplatte.
Du sprichst es an, entsprechendes Internet. Im andischeurischen Deutschland ist es irgendwie auf dem Dorf schon irgendwie ein Problem. Also irgendwie so eine, also ich will gar nicht das Dorf abwerten, aber irgendwie so eine ländliche PS5-Version ist doch schon irgendwie sinnvoll, wo du dann halt die Spiele schon drauf installieren kannst. Plus, du vergisst solche Leute, die dann halt zum Beispiel wie ich auch sowohl Just Dance als auch Beat Saber zum Beispiel einfach auf der PlayStation drauf haben, einfach für so kleine kurze Sport-Applications. Und wenn du dann noch irgendwie sowas wie Fortnite und Co. auch noch irgendwie drauf hast, was du ja nicht quasi die ganze Zeit spielst, sondern wo du vielleicht für ein Multiplayer-Match halt irgendwie kurz reinspringst, dann bist du, glaube ich, schon relativ schnell bei 4, 5 Spielen, wenn du ganz viele von so diesen, ich sag mal, Casual-Spielen, die du halt zwischendurch mal spielst, drauf hast und nicht so einen Titel, den du längerfristig wegspielst.
Das stimmt natürlich. Ich bin da enorm diszipliniert, weil ich immer nur ein Spiel spiele und vielleicht habe ich dann irgendwie, sagen wir mal, 2 oder 3 Spiele üblicherweise installiert. Dann irgendwie einen, in den ich vielleicht nochmal reinspringe, weil ich noch die Platin-Trophäe ergattern will oder sowas. Aber klar, du hast natürlich recht, Tobi, das trifft insbesondere dann zu, wenn man auch die Digital-Only-Version hat oder die Digital Edition heißt sie ja, die habe ich ja nämlich auch. Also ich habe die Version ohne Laufwerk für 400 €. Da hat man dann natürlich auch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir eine Disk, sondern dann muss man sich tatsächlich auf eine gute Internetverbindung verlassen können. Das heißt also, wenn man irgendwie in einem sehr ländlichen Gebiet lebt, wo man irgendwie zum Telefonieren auf dem Friedhof auf eine Leiter steigen muss, um irgendwie vielleicht mal eine Wi-Fi-Verbindung oder sowas herzustellen und ins mobile Netz zu kommen, um was googeln zu können, dann kann man sich die Digital Edition direkt knicken. Also das funktioniert natürlich dann nicht. Was ich auch getestet habe, ist diese Game-Hilfe, diese Quick-Menü-Funktion. Es ist nämlich so, dass es gibt jetzt eine Art neues Menü. Wenn du im Spiel bist und drückst den PlayStation-Button, dann ploppt am unteren Bildschirmrand so ein Quick-Menü auf. Und darüber schweben solche Karten. Also sie nennen das wirklich einfach Cards. Und diese Karten zeigen idealerweise immer das an, was gerade im Moment relevant ist. Das können zum Beispiel sein Trophäen, die du zuletzt ergattert hast, Screenshots und Aufnahmen, die du gemacht hast, aber auch Spielfortschritt. Zum Beispiel, wie viele der Collectibles hast du in dem Areal, in dem du dich gerade befindest? Wie viel Prozent bist du durch? Solche Geschichten. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man Spielhilfe hinzuschaltet. Wenn ich jetzt mal angenommen, wenn man jetzt in Astros Playroom unterwegs ist und da gibt es allerlei lustige Puzzleteile, Collectibles, man findet aber jetzt irgendwie eines nicht, man ist in einem Areal, es fehlen noch 2, dann kann man dieses Menü öffnen, anstatt sozusagen dann irgendwie zu sagen, ich hole mir jetzt irgendwie mein Smartphone oder mein iPad herbei und dann google ich mal, wo ist denn das und so, ne, und guck mir dann irgendwie ein YouTube-Video an, wo ich dann an die richtige Stelle scrollen muss, kann man über dieses Quick-Menü von Entwicklerstudios selbst erstellte kurze Videos sich hinzuschalten. Die kann man sich dann kurz anschauen oder sogar als Bild-in-Bild-Funktion in der Ecke so ein bisschen platzieren und bekommt dann Tipps. Das ist ganz schön. Das ist auf der einen Seite wirklich toll, weil man eben Tipps bekommt und keine Spoiler. Es ist ja vom Studio selber auch so angelegt. Aber da das eben auch erforderlich ist, dass das Studio das machen muss, diese Tipps erstellen, ist es auch nicht klar, ob das jetzt bei allen Titeln so funktionieren wird. Ich habe es bei Astros Playroom ausprobiert und bei Control und in beiden Fällen funktioniert es sehr gut. Ich konnte immer direkt sehen, okay, das nächste Collectible, ich finde was nicht, okay, hier und da, geh doch mal in die Richtung, so ungefähr, hat mir das Video dann mitgeteilt.
Das ist natürlich praktisch, wenn der Upload-Filter dann kommt, dass du das darüber, ist ja dann vom Erzeuger gemacht, ist aber vielleicht für Leute, die tatsächlich Klicks generieren mit so kleinen 2-Minuten-Videos, How-To, irgendwas, ist es natürlich irgendwie dann unschön, sagen wir es mal so.
Es ist natürlich eine Konkurrenz, die da gewissermaßen entsteht, ja. Denn ich fühle mich jetzt nicht mehr so darauf angewiesen, irgendwelche Tutorial-Videos auf YouTube aufzusuchen. Zumindest nicht sowas wie Sammelgegenstände, Collectibles. Vielleicht muss sich dann einfach das Tutorial-Game auf YouTube eher darauf konzentrieren, wirklich strategische Tutorials anzulegen oder ein bisschen tiefergehend zu schauen und nicht einfach nur zu gucken, hier sind alle 50 Collectibles in Level so und so.
Es wird doch immer Dinge geben, für die man auch mal anderweitig Hilfe braucht. Also ich erinnere mich da an eine Situation, die ich gestern durchlebt habe. Da kam ich nämlich nicht weiter, weil um die Main Quest weiterzumachen in dem Spiel, musste ich vorher erst eine andere Questreihe abschließen, von der ich allerdings noch nie in meinem Leben gehört hatte. Und dann musste ich auch erstmal, habe ich erstmal gegoogelt, wo ist denn bitte der NPC und wie komme ich da hin, was muss ich da machen? Ja, und das wird dir die PlayStation ja wahrscheinlich nicht sagen, weil die Quest hätte ich ja theoretisch schon erledigt haben können. Ich habe sie nur einfach irgendwie übersehen.
Genau, es funktioniert natürlich nur, wenn das Tracking des eigenen Spielfortschritts auch transparent funktioniert und so. Das ist natürlich an einige Voraussetzungen gebunden und ich glaube, man muss da einfach mal abwarten und gucken, wie viele Entwickler, Studios tatsächlich diese Funktionalität auch unterstützen. Denn davon lebt es. Nur wenn die Leute tatsächlich auch sagen, ich mache das, ich mache hier diese Tutorial-Videos für Demon's Souls, ansonsten wird das Feature untergehen. Das fände ich aber sehr schade, weil ich mag das sehr, dass ich nicht extra ein zweites Gerät hinzuholen muss und dann diese YouTube-Videos. Wo dann erstmal kommt eine Werbung. Und dann erzählen die Leute irgendwie, machen 20-minütige philosophische Abhandlungen, bevor sie dann endlich dazu kommen, zu zeigen, wo ist denn jetzt das Collectible? Und das ist schon schön, wenn man diese Funktionalität direkt auch einfach auf der PS5 aufrufen kann.
Ja, also wo ich es mir halt vorstellen könnte, dass sie es dann nicht machen, ist dann How-To Easter Egg, dass du dann halt irgendwie nicht bei Inside zum Beispiel gekriegt bekommst, das und das und das und das musst du machen, weil dann würden dann würde, glaube ich, diese Freude auch an diesem irgendwer hat irgendwo noch was gefunden, weil er irgendwo mal runter und X geklickt hat oder völlig andere absurde Sachen, also diese digitale Schnitzeljagd, die dann bei solchen Sachen entstehen, das wäre schon schade, aber ich denke, es geht echt nur darum, dass du so ein paar Basissachen dann irgendwie erklärt bekommst oder halt so, wie halt sonst auch irgendwie angezeigt wird, hier ist ein Pfeil auf dem Boden, geh halt mal dahin.
Oder ja, so, ich meine, wenn du in Assassin's Creed die 800 Federn einsammeln musst, dann ist es halt so ein Ding, wo das Video dir quasi zeigt, so die Richtung, ja. Da ist das nächste, wenn die nächste Feder ist irgendwo hier so ungefähr, ne?
Ja, gab's ja auch schon bei, ich glaube, Uncharted, wo du, wenn du lang genug dämlich irgendwo rumrennst, das dann so plim, tipp, und dann einfach nur so, guck doch mal da in die Richtung. Und dann so, ach scheiße, da oben ist es. So in die Richtung könnte ich mir das vorstellen.
Abschließend habe ich noch ein paar Gedanken zum Interface. Und zwar ist das Interface, würde ich sagen, eine elegante Evolution von dem PS4-Interface. Es gibt ja immer noch diese Kacheln, die sind aber so ein bisschen kleiner. Die sind so ein bisschen nach oben in die Ecke gerückt. Oder ziehen sich sozusagen in der oberen Bildschirmhälfte entlang. Die Buttons sind übersichtlich angeordnet. Es gibt jetzt eine Trennung zwischen Games und Media. Das finde ich auch sehr schön, dass es nicht so eine lange Liste ist über der PS4, sondern dass es aufgeschlüsselt ist nach Kategorie. Besonders lobenswert finde ich, dass der Store, der PlayStation Store, der war ja immer ein Albtraum, ne? Auf der PS4 ist der, ein Besuch des PlayStation Stores ist ja so eine Art wie eine Reise in das Bermuda-Dreieck. Da kommst du ja nie wieder raus. Und dann lädt es und lädt. Und mittlerweile ist es komplett überarbeitet. Also der PlayStation Store ist mittlerweile extrem angenehm zu benutzen. Er ist nämlich direkt in das Interface der PS5 integriert. Und du merkst gar nicht, dass du jetzt irgendwie auf einen dezidierten Store zugreifst, sondern du gehst einfach auf diesen Store-Button, klickst nach unten und bist direkt da.
Ja, finde ich an sich gut, könnte aber auch schwierig sein, dass es irgendwie leicht, wobei du musst du immer noch die Kreditkarte bzw. den Personalausweis eingeben.
Habe ich jetzt nicht machen müssen, nee. Aber muss ich schon seit einer Weile nicht mehr tatsächlich.
Ich muss das jedes Mal machen, jedes Mal. Tipp, kleiner Tipp, PlayStation-Spiele einfach auf der Webseite des Stores kaufen. Dann könnt ihr nämlich da auch quasi, während ihr noch irgendwo anders unterwegs seid, könnt ihr da das Spiel kaufen, was ihr haben wollt und quasi sogar schon in den Download hinzufügen. Und wenn dann eure PlayStation an ist, dann wird es quasi auch im Hintergrund schon runtergeladen, während ihr vielleicht noch im Homeoffice an der Arbeit sitzt oder so.
Dann könnt ihr das ist dann natürlich
schon da starten und abends genießen.
Das ist jetzt für die Leute, die noch auf der PS4 unterwegs sind, ist das natürlich ein guter Tipp. Und wie?
Was?
Naja, bitte. Den Store im Browser zu nutzen. Ja. Beziehungsweise, was auch gut geht, ist mittlerweile die PlayStation-App zu verwenden. Die ist nämlich auch komplett überarbeitet und die funktioniert auch richtig gut. Aber auf der PS5 ist es nicht mehr so, es ist kein großes Problem mehr, weil du es halt sehr einfach und sehr schnell navigieren kannst.
Ja,
es ist mittlerweile nicht mehr so. Und es ist, also Käufe und Downloads funktionieren alle sehr butterweich. Ich finde, dass auf eine Einstellung würde ich vielleicht noch eingehen. Und das ist nämlich, dass man im Menü natürlich auch einstellen kann, ein paar interessante Standard-Konfigurationen, sage ich mal. Es ist natürlich toll, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad grundsätzlich immer auf den höchsten setzen. Das mache ich ja sowieso. Ich spiele ja alle Spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und jetzt kann ich im PS5-Menü sagen, ich will, dass automatisch immer der höchste, härteste Schwierigkeitsgrad ausgewählt wird. Dann ist das in allen Spielen der Fall. Wenn ich sage, ich möchte gerne, dass aus irgendwelchen dämonischen Gründen meine Controller-Steuerung, meine Sticks invertiert werden, gibt ja Leute, die machen sowas, Y-Achsen-Invertierung, ne? Dann kann man das auch konfigurieren. Im PlayStation-Menü. Das ist eigentlich ziemlich gut, dass man das machen kann. Und es ist vor allem gut, weil man ja, das ist etwas, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin, weil man bei der PS5 ja oft auswählen muss zwischen Resolution-Mode und Performance-Mode. Und das ist vielleicht noch so ein Knackpunkt, über den ich gerne noch mal sprechen würde. Denn der Unterschied ist, mit dem Resolution-Mode ist der Fokus eher auf die Grafik gelegt. Wenn ich das am Beispiel von Control mache, da ist es dann so, dass man irgendwie mit Raytracing und sowas, ja, das grafisch sieht das alles dann super toll aus. Es läuft aber dann nur mit 30 Frames. Wenn ich den Performance-Mode auswähle, dann wird Raytracing ausgeschaltet, dadurch werden die Lichteffekte und die Spiegelung ein bisschen schlechter. Hat mich jetzt nie gestört, aber sie werden dann ein bisschen schlechter. Dafür läuft es aber mit 60 Frames. Das heißt also, ich muss bei der PS5 etwas machen, was ich vorher nicht so machen musste, bei der PS4 zumindest, bei der Standard-PS4. Ich muss immer eine Abwägung treffen. Ich kann dann natürlich, und das mache ich jetzt tatsächlich auch so, im Menü tatsächlich einfach auswählen, ich will immer den Performance-Mode wählen, da muss man sich darüber keine Gedanken mehr machen. Aber es ist doch schon bezeichnend, finde ich, dass auf der Verpackung der PS5 steht drauf, bis zu 8K. Ja. Aber wir sind nicht mal an dem Punkt, dass die PS5 es hinbekommt, zuverlässig 4K 60 Frames mit den höchsten Grafikeinstellungen zu leisten. Da muss man sich ja schon entscheiden, will ich die hübsche Grafik oder will ich die schnelle Leistung? Es ist jetzt alles nicht so drastisch. Es ist nicht so, dass es dann im Performance-Mode schlecht aussieht. Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, finde ich, als Konsolenspieler ist es vielleicht für mich erstmal auch einfach seltsam. Auf dem PC macht man das ja immer, dass man solche Konfigurationen einstellt, aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir an einen Punkt kämen, an dem man nicht mehr so eine Abwägung machen muss, sondern einfach sagen kann, alles läuft auf 4K, 60 Frames mit sozusagen dann irgendwie den vollen Funktionalitäten der jetzt ja Current oder New Gen.
Ja, das klingt so ein bisschen enttäuschend, aber wie ist denn so dein Eindruck jetzt auch vom Umstieg von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 von der Auflösung her? Du hattest ja diesen abgefahrenen OLED 4K, 8K Fernseher hier jetzt an beiden Geräten.
Ja, auf jeden Fall Weltenunterschied. Also man muss sagen, ich habe jetzt den Resolution Mode auf der PS4, auf der PS5 immer nur mal ausprobiert zwischendurch, weil für mich ist es so, sind mir die 60 Frames wichtiger. Mir ist ein fluffiges Spielgefühl wichtiger als irgendwie ein paar Spiegelungen im Detail, die ich sowieso nicht sehe, wenn ich da irgendwie durch so ein Level hüpfe, sondern nur wenn ich irgendwie genau hinschaue. Und man muss sagen, das ist wirklich Weltenunterschied. Also ich kann kaum noch zurück. Wenn ich jetzt irgendwie den Resolution Mode einschalte und Control läuft nur auf 30 Frames, Selbst dann denke ich irgendwie so, holla die Waldfee, schnell wieder zurück in den Performance-Mode. Wenn man einmal 60 Frames gekostet hat, und das habe ich ja jetzt erst, das haben viele PC-Gamer natürlich schon längst gemacht, aber ich habe diese Erfahrung jetzt erst gemacht. Wenn man 60 Frames mal so richtig gekostet hat, ist es schwierig, zurückzugehen. Also es ist wirklich ein großer Unterschied von der Standard-PS4 zu PS5.
Würdest du Leuten wie mir jetzt schon empfehlen, auf die PlayStation 5 umzusteigen, die eigentlich sagen, naja, ich habe eine PlayStation 4, es gibt noch irgendwie Spiele, die habe ich im Schrank, es gibt noch Spiele, die erscheinen für die PlayStation 4. Also mein Gedanke ist so, boah, PlayStation 5, brauche ich das jetzt? Versuche mich noch mal zu überzeugen. Pitch mir doch mal die PlayStation 5, Stefan.
Ich bin natürlich nicht der Sony- oder PlayStation-Pressesprecher.
Ein Elevator-Pitch. Du hast 60 Sekunden Zeit. Ab jetzt.
Also, wenn man eine PS4 Pro hat und die schon irgendwie auch mit SSD modifiziert hat oder einen wirklich enorm hochleistungsfähigen Gaming-PC, dann kann man abwarten, finde ich. Wenn man aber auf der Standard-PS4 oder sogar auch auf der Standard-PS4 Pro unterwegs ist, ohne irgendwie SSD, dann ist es ein, würde ich fast sagen, notwendiger Schritt. Vor allem, weil er sehr wenige Nachteile hat. Die PS5 kommt mit 400€ ja extrem günstig daher, muss man sagen, in der Digital-Version. Das ist für eine neue Konsole wirklich, wirklich günstig. Und es gibt keine Spiele oder sehr wenige Einzelfälle nur, die man auf der PS4, aber nicht auf der PS5 spielen kann. Das heißt, du hast im Zweifelsfall dieselbe, aber in der Regel doch immer eine etwas bessere Spielerfahrung. Insofern würde ich sagen, PS5 lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sie denn bekommen kann. War das ein guter Elevator-Pitch?
Bing, bong. Ja, das ist meine Etage. Ich muss hier raus, sogar 10 Sekunden.
Alles klar. Machen Sie gut. Hab mich gefreut. Hauen Sie rein.
Ja, ich muss hier raus und eine PlayStation 5 werben. Ja, vielen Dank dafür. Also, ich denke auch, wenn ich das Geld mal zwischendurch habe, dann lohnt sich schon das Upgrade. Und du hast ja auch quasi den Move schon vorgemacht. Es macht dann Sinn, die PlayStation 4 zu verkaufen. Die PlayStation 3 würde ich tatsächlich noch behalten, aus Archivgründen. Aber man kann ja dann echt auch, wenn ich das richtig sehe, alle PlayStation 4-Spiele einfach mit auf die PlayStation 5. Also zumindest mein Hauptgegenargument wäre ja eigentlich gar kein Grund. Wobei PlayStation VR ja quasi dann wahrscheinlich noch nicht funktioniert.
Klar,
ja, nicht funktioniert. Kann ich meine alten PlayStation 4 VR-Spiele auf der PlayStation 5 spielen?
Natürlich.
Okay, tschüss, ich muss weg. Ich muss hier kurz ein Dispo aufnehmen. Ja, okay, gut, dann gibt's echt keinen Grund, die PlayStation 4 zu behalten. Ist ja vielleicht für Leute, die jetzt irgendwie günstig noch eine PlayStation 4 gebraucht haben wollen, auch ein schöner Moment.
Ja, ich habe meine PS4 tatsächlich mit GTA 5 mit zwei Controllern für 150€ verkauft. Das heißt also 400€ für die PS5, davon diese 150€ ab, die ich für die PS4 noch bekommen habe. Dann sind wir wirklich bei einem echt fast schon Budgetmodell. Das ist wohlgemerkt für die Digital Edition und wichtig, wenn du den Umstieg machst, ist natürlich zu berücksichtigen, wenn du Disc-Versionen von Spielen hast, dann kannst du die natürlich nicht mitnehmen. Das heißt also, du musst dann eine Disc-Version auch kaufen, insofern du diese alten Disc-Titel dann mitnehmen möchtest.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel keinen super neuen, tollen Fernseher habe, wenn ich jetzt da noch ein etwas älteres Modell habe, lohnt sich das dann trotzdem, die PS5 zu kaufen? Oder kann ich das dann gar nicht ausreizen? Sollte ich dann den Fokus vielleicht erstmal auf den Fernseher legen?
Stimmt, das habe ich natürlich auch nicht.
Das kommt darauf an, wie alt der Fernseher ist, würde ich sagen. Wenn es ein Fernseher ist, der, also zumindest Full HD auf jeden Fall, das ist natürlich auf jeden Fall erforderlich. Und es ist natürlich toll, wenn du dann auch irgendwie 120 Hertz hast, aber. Also ich würde sagen, ja, ab dann lohnt es sich schon. Idealerweise hat man natürlich einen 4K-Fernseher, denn das ist ja dann eben auch der neue Reiz. Wobei, man muss sagen, viele Titel bei der PS5 meines Wissens nach noch nicht nativ sozusagen in 4K laufen, sondern auf 1080p und dann hochgerendert werden auf 4K. Also man verliert jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber es ist schon doch auch nochmal eine Köstlichkeit. Und wenn man dann irgendwie, ich glaube, wenn man diese, sagen wir mal, 400€ investiert für eine PS5, dann ist es schon ganz gut, wenn man das rausholt, was man auch rausholen kann. Früher oder später, das war zumindest meine Überlegung, ist sowieso 4K Standard und macht für mich auch einen großen Unterschied, gerade auch in Kombination mit OLED. Deshalb habe ich einfach mal in die Tasche gegriffen und mir dann so einen Fernseher gekauft.
Ja. Plus, es wird ja wahrscheinlich irgendwie nice Bundles dann auch irgendwann geben.
Nice Bundles.
Nice Bundles gibt's auch übrigens bei Pixeldiskurs, nämlich im Kontext unseres Pixeldiskurs Keys. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, noch ein Spiel benötigt, dann habt ihr Glück, denn wir haben eines dabei. Und zwar Lumino City von State of Play Games 2014 veröffentlicht, liest sich wie folgt auf Steam. Zitat. Lumino City is a BAFTA award-winning handmade puzzle adventure game. By exploring the city and using your ingenuity, piece together all sorts of puzzling mechanisms to help the people who live in its unique world. Discover gardens in the sky, towers marooned high on an immense water wheel, and houses dug precariously into cliffs. To create the environment, a 10-foot-high model city was built by hand and by laser cutter, with each motor and light wired up individually, bringing the scene to luminous life.
Wow.
Und hier kommt der Steam Key für Luminous City. HK6VFJVI9C 3PP54. Das ist der Steam Key für Lumino City. Das sieht wirklich toll aus. Also wenn ihr da draußen ein Spiel benötigt, dann gebt gerne diesen Key ein. Tascha, was hast du denn gespielt in der letzten Woche?
Ich bin in der letzten Woche tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nach Eorzea zurückgekehrt und habe mich mal wieder Final Fantasy Online gewidmet.
Schön.
Ich fand das ja immer sehr schön. Ja? Ich habe dann irgendwann nur gemerkt, ich habe gerade irgendwie wenig Zeit. Und da man es halt bezahlen muss, habe ich mir gedacht, ja, dann jetzt erstmal nicht. Aber irgendwie so, jetzt mittlerweile denke ich mir so, ich habe wieder ein bisschen Luft und habe mir das einfach mal wieder gegönnt. Und es ist nach wie vor einfach sehr schön. Ich bin ja immer noch nicht im Endgame angekommen. Ich bin ja erst Level 55 von 80. Also da ist noch gut Luft nach oben. Ich werde noch lange mit Leveln beschäftigt sein. Aber es ist halt einfach schön. Also die Story ist ganz toll. Gestern musste ich einen tragischen Tod verarbeiten und so. Und dadurch, dass man eben sehr viel Wert auf die Story gelegt hat bei der Erstellung dieses Spiels, ist man da dann auch entsprechend so ein bisschen involviert. Es gibt für meinen Geschmack auf dem Punkt, an dem ich gerade bin, ein bisschen zu viele Dungeons. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesprochen hatte, als ich darüber gesprochen habe, aber meiner Meinung nach sollte es unbedingt so einen Singleplayer-Quest-Modus geben, dass wenn man eben in der Main-Quest in ein Dungeon muss, dass man die Möglichkeit hat, das alleine in einer abgeschwächten Version zu bestreiten, um eben mit der Quest weitermachen zu können. Gestern wieder so einen super frustrierenden Moment, weil ich knapp eine Dreiviertelstunde in der Queue saß für ein Dungeon. Und dann war ich auf Toilette und kam zurück und in diesen 2 Minuten ist das Dungeon gestartet und ich war halt nicht da und dann habe ich irgendwelche Strafpunkte bekommen und konnte mich gleich wieder von vorne einqueuen, wo ich mir auch dachte, das ist jetzt nicht wahr. Weil natürlich in dem Bereich, in dem ich jetzt gerade bin, da gibt es jetzt halt nicht so super viele neue Spieler, die da jetzt ständig diese Dungeons machen. Man kriegt schon Gruppen, aber man muss da teilweise schon wirklich lange, lange warten. Das ist dann halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn man dann nicht weitermachen kann, weil man eben dieses Dungeon braucht, um in seiner Questreihe fortzufahren und sitzt da und sitzt da und sitzt da. Deswegen meine Anregung für Final Fantasy Online wäre so ein Singleplayer-Quest-Dungeon-Modus.
Hast du denn diese Expansions dir auch gegönnt?
Ja, also ich, dadurch, dass ich ja das abonniert habe quasi, habe ich die Expansions gleich automatisch dabei, soweit ich weiß. Ich glaube, die muss ich mir nicht noch mal extra kaufen. Das wäre auch irgendwie doof. Ich weiß nicht, also entweder ich bin noch nicht am Ende des Content des ersten Teils, das kann natürlich auch sein, aber zumindest bin ich bisher noch nicht auf irgendeine Paywall gestoßen, die gesagt hat, ey, du darfst nicht weiterspielen, bitte kauf das Add-on. Also das ist noch nicht passiert, nee.
Die Tatsache, dass du die Story so genießt, spricht ja auch extrem dafür oder es macht es zumindest sehr wahrscheinlich, dass du auch in diesen Expansion möglicherweise schon versehentlich unterwegs warst, weil sie in das Spiel einfach integriert sind. Denn ich habe insbesondere diesbezüglich sehr viel Lob gehört. Eine Story, die für MMO-Verhältnisse enorm beeindruckend sein soll.
Ja, wahnsinnig toll. Aber manchmal muss ich auch sagen, ist der Story-Fokus auch ein bisschen lästig. Also wenn ich dann irgendwie da einfach nur questen will und will mal vorankommen und muss mich dann permanent durch irgendwelche ellenlangen Dialoge klicken.
Ich meine, hochpathetische Dialoge.
Wenn die dann alle vertont wären und wären alles Cutscenes, davon gibt es auch viele, also es ist qualitativ auch wirklich gut, aber es gibt dann halt auch wirklich viele Momente, wo du dich dann irgendwie 20 Minuten durch den Screen klickst, um irgendwie Story zu verfolgen und Dialoge und musst alles einzeln manuell mit der Maus weiterklicken. Und dann bin ich dann manchmal schon an so einem Punkt, wo ich die Story dann auch nicht mehr wirklich genießen kann, wo ich dann denke, es reicht jetzt, ich möchte jetzt mal wieder meine, keine Ahnung, 20 Eber erlegen und 10 Kräuter sammeln. Ja, so gängiges MMO-Questing. Aber also die Story ist halt qualitativ schon wirklich gut, sodass man dann auch darüber hinwegsehen kann, wenn man eine Zeit lang sehr, sehr intensiv in Story eingebunden wird.
Dann würde ich sagen, während Tobi sich hier sportlich auf den Ironman vorbereitet, begeben wir uns weiter in die Pixel-Diskurs-Presseschau. Ihr wisst, liebe Leute, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben erstmal noch etwas zusammenzukehren aus der letzten Woche, denn wir hatten ja bereits über Harry Potter Hogwarts Legacy gesprochen und diese Geschichte wollen wir nochmal aufgreifen in zwei Teilen sozusagen. Der erste Teil ist auf einen Beitrag von Jason Schreier gestützt, der schreibt: Harry Potter Video Game will allow transgender characters, auf Bloomberg.com erschienen. Es gab ja, für alle, die das nicht mitbekommen haben, zuletzt die Kontroverse rund um einen Producer, Troy Leavitt. Man muss dazu sagen, wir hatten in der letzten Folge noch von Lead Game Designer gesprochen. Das war auch erstmal so in dem ursprünglichen Artikel, den wir referenziert haben, so ausgeführt. Mittlerweile gab es da aber eine Korrektur. Er war gar nicht Lead Game Designer, sondern er war Producer, hatte also insofern etwas weniger noch überhaupt kreativen Einfluss. Und Troy Leavitt hat auf seinem YouTube-Kanal vor einigen Jahren also die Prinzipien von Feminismus und von Social Justice kritisiert und auch also Unterstützung gegenüber der Gamergate-Bewegung zum Ausdruck gebracht. Wir sind in der letzten Folge, in der wir darüber diskutiert haben, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir vor allem erstmal auch abwarten müssen, ob sich dergleichen Attitüden tatsächlich im Spiel auch widerspiegeln. Und dazu gibt es jetzt erste Infos. Jason Schreier hat nämlich mit anonymen Insidern bei Avalanche Studios gesprochen. Die sagen, und das ist wohlgemerkt kein offizielles Statement seitens Avalanche Studios oder seitens Warner Brothers, sondern, wie gesagt, ein Leak eigentlich. Denn einige Personen waren dann doch durchaus frustriert innerhalb des Zyklus dieses Entwicklerstudios über die Berichterstattung und haben dann öffentlich bekannt gegeben, dass also der Körpertyp, die Stimme und auch die Platzierung in weiblichen oder männlichen Unterkünften, denn in Hogwarts ist es ja nun mal binär unterschieden in weibliche und männliche Unterkünfte, diese Dinge sollen bei der Charaktererstellung in Hogwarts Legacy frei konfigurierbar sein. Das macht es jetzt nicht zu so einem Gender-Fluid-Ding wie die Sims, aber zumindest hat man einige Möglichkeiten, den Körpertyp oder die Stimme dann auch entsprechend anzupassen. Besonders relevant in diesem Kontext ist natürlich, dass die transphoben, sage ich mal, Kommentare von J.K. Rowling selbst auch bei Teilen des Entwicklerteams überhaupt nicht gut ankamen. Hier zitiert Jason Schreier seine anonymen Quellen folgendermaßen. Zitat: As a result, some members of the Hogwarts Legacy development team have fought to make the game as inclusive as possible. pushing for the character customization and even for a transgender character to be added. There was resistance from management at first, the people familiar with the project said, but currently the character customization is included in the game. Zitat Ende. Wie interpretiert man das? Ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist zunächst mal klar, dass es innerhalb des Studios, bei Avalanche Studios, einen Konflikt gibt um diese Frage. Und die Tatsache, dass jetzt allerdings eine Gruppe von Personen aus diesem Studio dieses Statement öffentlich gemacht hat, kann bedeuten, dass entweder ist es tatsächlich schon so entschieden und sie haben sich durchsetzen können, oder sie haben dieses Statement gemacht, um sich durchzusetzen. Denn wenn jetzt natürlich diese Optionen nicht verfügbar sind, dann ist klar, dass es aus der Management-Ebene dann irgendwie da Einwände gab und das sieht natürlich nicht so gut aus. Also wir müssen uns da, glaube ich, bewusst sein, dass in diesem konfliktären Diskursfeld, in dem wir uns bewegen, auch dieses Statement und dieser Beitrag, dieser Leak selbst ein Teil dieses Kampfes innerhalb oder dieser Auseinandersetzung innerhalb dieses Studios durchaus sein kann. Es gab außerdem noch eine weitere Neuigkeit, jetzt gerade erst ofenfrisch hinzugekommen.
Genau, habe ich heute Morgen erst gelesen. Und zwar habe ich bei spieletipps.de einen Artikel von Nathan Nawrocki gelesen. Und der sagte, dass dieser umstrittene Lead Designer, sagtest du nicht, ne, sondern Producer?
Producer.
Ja,
Troy Leavitt.
Troy Leavitt, dass der jetzt die Zusammenarbeit mit dem Studio beendet hat. Wohl unter anderem auch aufgrund des Feedbacks aus der Community, als dann bekannt wurde, dass er an diesem Projekt arbeitet. Ich fand es ein bisschen befremdlich, dass also auch Warner Brothers ein Statement rausgegeben haben, dass er das Studio und das Projekt auf eigenen Wunsch hin beendet. Und dass er jetzt wohl die ganze Zeit twittert, wie nett doch da alle zu ihm gewesen wären und dass er da ja überhaupt nichts Schlechtes sagen kann. Und ich weiß nicht, ich habe mich da letzte Woche schon mit beschäftigt, so in meinem Kopf, weil ich bin ja ein großer Potterhead, wie man so schön sagt. Ich sitze hier auch gerade vor meiner Kamera mit meinem You're a Wizard Harry Pullover, ja. Aber ich finde das schon, also für mich ist das schon so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das Spiel spiele, weil ich kann J.K. Rowling von dem Werk durchaus trennen, weil ich meine, das ist ja auch nichts Aktuelles, das hat sie vor langer Zeit geschrieben und sie ist da halt so ein bisschen vom Weg abgekommen und ich stimme definitiv nicht mit ihren Aussagen überein. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich diese Buchreihe sehr lieben kann, mit der ich aufgewachsen bin. Ja? Aber wenn, also ich bin mir, ich weiß nicht, also ich finde das sehr schwierig, dass Warner Brothers davon wussten, dass dieser YouTube-Kanal existiert. Also das ist ja jetzt nichts, man sagen könnte, oh, das wussten wir nicht, ne, das wollen wir nicht. Die wussten das und haben einfach gesagt, ja, das ist okay für uns. Und das finde ich halt schwierig. Ich meine, wenn man, ich würde ja noch mitgehen, wenn man einfach sagen würde, okay, du bist halt sehr talentiert, du hast diese Ansichten, du hast die uns transparent kommuniziert, aber das entspricht nicht unserem Firmenbild und solange du hier arbeitest, musst du dich hier da und da fügen und einbinden und alle mit Respekt behandeln. Aber so dieses, so wie es für mich rüberkommt, ist es halt so ein, ah was, du bist so ein Gamergate-Dude? Ach ja, kein Problem. Ja, das ist halt schwierig, weil das ist schon ein Problem. Und das dann einfach so zu akzeptieren und ich weiß nicht, ich finde das nicht in Ordnung. Und ich bin irgendwie gerade so an dem Punkt, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel spielen will. Was ich aber auch interessant finde mit deinem Artikel, Stefan, dass man da jetzt irgendwie solche Transgender-Aspekte in das Spiel einbaut. Ich finde, das passt auch wieder irgendwie nicht so ganz zu der anderen Kontroverse. Also ich finde es alles ein bisschen befremdlich.
Ich würde gerne noch eine Sache nachtragen, denn ich habe jetzt noch mir den Twitter-Feed von Troy Leavitt angeschaut und er schreibt hier, wie du schon teilweise hast du es ja auch schon gesagt, aber ich würde diese drei Tweets einfach mal vorlesen, weil die sind ja relativ kurz.
Ja, mach das, ich habe ja kein Twitter.
Die sind alle vom 5. März und er schreibt hier, am 5. März schreibt er, Punkt 1, I have made the decision to part ways with Avalanche Software. I have nothing but good things to say about the game, the dev team and Warner Brothers games. Number 2, I will be releasing a YouTube video about this soon on my channel. Also da kommt noch etwas, er wird das noch diskutieren. Später am Tag schreibt er, to clarify, I felt absolutely secure in my position. However, I still wanted to resign for reasons that I will explain in that forthcoming video. I'm in excellent spirits and very pleased with my relationship with Warner Brothers and Avalanche. Und noch etwas später schreibt er, oh my, so many assumptions. Right now, I'm focused upon wrapping things up with the team before my last day of March 12th. But until then, please rest assured, I haven't been, und dann verwendet er Anführungszeichen, I haven't been cancelled, despite the optics of which I'm well aware. There is more to the story. Zitat Ende. Also, wir können davon ausgehen, wir können im Moment natürlich nur spekulieren. Wir wissen nicht, es ist natürlich denkbar, dass aufgrund dieser Kontroverse Avalanche oder Warner Brothers gesagt haben, wir fänden das ganz gut, wenn du diese Position verlässt. Du bekommst meinetwegen eine Auslösung, kriegst Geld dafür, unterschreibst uns ein Non-Disclosure Agreement, dass du über die Sache nicht weiter sprichst, so, und dann gehst du quasi unauffällig jetzt hier aus diesem Projekt. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Er sagt aber ja sehr klar, er wurde nicht gecancelt. Mit anderen Worten, wir können eigentlich nur darauf warten, dass es offizielle Statements seitens Warner Brothers oder Avalanche gibt. Und wir können darauf warten, seine Sicht dann in diesem Video dargelegt zu bekommen, um dann eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob das tatsächlich eine Form des Cancellings ist. Aber wenn er selber sagt, er wurde nicht gecancelt, dann kann man schwerlich sagen, dass es jetzt doch so gewesen sei erstmal.
Wenn ja auch das Studio betont, dass das aus seiner, also dass das seine freie Entscheidung und sein freier Wille war, dieses Projekt zu verlassen, dann gehe ich ja auch davon aus, dass das nicht vom Studio, von Studioseiten kam, wo es meiner Meinung nach definitiv hätte herkommen müssen. Weil, also ich finde es persönlich sowieso nicht akzeptabel, solche Leute in solche Projekte einzustellen. Aber dann halt auch so dieses absolut Konsequenzlose, also dass man, also dass da keinerlei negative Konsequenzen draus entstehen, sondern dass man einfach sagt, ja, ist uns egal, komm doch einfach her, fühl dich wohl. Also
da habe ich Sorgen, Tascha, da habe ich eine ganz andere Auffassung, weil ich mich natürlich frage, also ich habe mir ja ein paar Videos angeschaut, das habe ich auch schon in der letzten Woche, habe ich das ja schon erzählt, und er hat mir drei Videos angeschaut. Und in diesen drei Videos hat er jetzt weder irgendwelche Straftaten gerechtfertigt noch sonst was, sondern er hat vor allem Video-Essays gemacht und den Feminismus kritisiert und diese Idee von Social Justice, also von dem Empowerment marginalisierter Gruppen. Und ich finde, es ist natürlich, ich stimme seinen Punkten absolut nicht zu. Zugleich aber bin ich sehr vorsichtig damit zu sagen, er hätte nicht eingestellt werden dürfen oder hätte irgendwelche Konsequenzen da tragen müssen, weil ich mich natürlich auch immer frage, inwiefern kann man die Einstellung für einen Job, für die eine Person formal qualifiziert ist, davon von der politischen Einstellung abhängig machen? Kann ich dann sagen, ja, aber Sie haben ja vor 2 Jahren, haben Sie mal eine Meinung da geäußert und die finden wir nicht gut und deshalb stellen wir Sie nicht ein. Ist das machbar?
Aber also fair? Was ich auch so unter Konsequenzen verstehe, wäre zum Beispiel, dass das Studio selbst sich auch dazu äußert und halt sagt, okay, der ist einfach sehr begabt und wir halten ihn für gut für den Job, aber natürlich entspricht das nicht unserer Company Policy und bei uns sind alle irgendwie willkommen und wir sind tolerant und der Herr weiß das auch und muss sich entsprechend so verhalten. Sollte er das nicht tun, würden wir natürlich nicht mehr mit ihm arbeiten oder so irgendetwas, aber nicht einfach.
Das haben sie ja gemacht. Das haben sie gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber nee. Warner Brothers Games hat tatsächlich in einem Statement, als diese Kontroverse so ein bisschen hochkochte, gesagt, wir sind ein inklusives Studio und sowas. Und haben sich dann, das ist ja auch immer so, ne, so ein Lippenbekenntnis, das natürlich dann nahe liegt, haben da so ein Lippenbekenntnis abgeliefert zur Gleichberechtigung, sage ich mal. Zugleich sagt er natürlich, ja, er hat das bei der Einstellung transparent gemacht. Das ist natürlich auch cool. Ne? Das muss er ja eigentlich gar nicht. Man muss ja nicht sagen, ich habe irgendwie einen YouTube-Kanal, auf dem ich das und das irgendwie behaupte. Aber er hat das wohl dargelegt und hat gesagt, das ist mein YouTube-Kanal, da habe ich diese und jede Position vertreten. Und sie haben dann gesagt, gut, machen wir trotzdem. Ne? Aber Also du hast natürlich recht, ich stimme dir zu. Also man muss es auch ruhig ein bisschen differenzieren, denn ich glaube, man kann sich durchaus als Studio auch inhaltlich distanzieren und sagen, wir stimmen ihm da nicht zu. Das ist nicht die Linie, die wir mit dem Studio vertreten wollen.
Das wäre natürlich so ein Punkt gewesen, wo ich dann auch erwartet hätte, wo natürlich man nicht wissen kann, ob das nicht passiert ist, aber so aus seinen Darstellungen, die ich gelesen habe, würde ich halt dann schon an dem Punkt, an dem jemand mir fair and square, muss man sagen, offen kommuniziert, das ist mein YouTube-Kanal, das sind Dinge, die ich nach außen hin vertrete, dass ich dann als Studio halt auch irgendwie, also so wie das für mich rüberkommt, ist es halt immer so, ja, die waren damit irgendwie total fein. Und das finde ich halt dann auch wieder störend. Also wenn man dann gesagt hätte, okay, das finden wir nicht gut, ja, und das wollen wir hier nicht. Solange du das, deine Meinung für dich so hast, ist das okay, aber wir wollen das nicht in unserer Arbeit, in unserem Team. Ne? Aber sowas ist ja jetzt auch bisher noch nicht nach außen gedrungen, dass es sowas gegeben hätte, irgendeine Form von Abgrenzung von diesen Inhalten, sondern das ist einfach, bisher heißt es einfach nur so, ja, die waren damit irgendwie cool. Und das finde ich halt schwierig, weil damit darf man halt nicht cool sein. So als Studio, finde ich, wenn man sich selbst als Team versteht.
Also ich habe leider einfach diese Videos nicht gesehen, deswegen fällt mir das so ein bisschen schwer. Ich würde aber Stefan insofern zustimmen, dass es schwierig ist, Leute nach ihrer politischen Einstellung einzustellen. Klar gibt es irgendwo einen Cut im Sinne von, wenn du transfeindliche, wenn du rassistische, antisemitische Sachen verbreitest, auch noch im Bereich des vielleicht nicht Strafbaren, aber wenn du dich quasi einfach menschenfeindlich verhältst und äußerst, dann kann das durchaus auch ein Grund sein, wo man sagt, okay, hier an dieser Stelle möchten wir dann doch irgendwie die Zusammenarbeit beenden, weil das irgendwie unserem Firmenethos nicht entspricht. Wenn es aber einfach eine im Rahmen des Diskurses stattfindende Kritik, zum Beispiel, weiß ich nicht, am Gender-Sternchen oder sonst was ist, dann finde ich das völlig legitim auch zu sagen, wir haben hier zwar irgendwie ein diverses Projekt und wir haben auch irgendwie die Möglichkeit, Transgender-Figuren irgendwie in diesem Spiel zu spielen, aber zum Beispiel diese eine Person hält das Konzept des Transgender zum Beispiel für großen Mumpitz und sagt, es gibt halt nur binäre Geschlechter und das war es quasi so ungefähr. Finde ich, dann ist das quasi kein Grund zu sagen, wir lassen die Person jetzt irgendwie, es geht ja da auch dann um Existenzen, wir lassen die Person jetzt irgendwie feuern oder üben Druck aus, dass sie alleine von sich aus geht und so weiter. Das finde ich dann doch irgendwie schwierig, weil ich die Gegenperspektive halt sehe, was ist, wenn quasi es eine eher rechte Homogenität quasi gibt, nicht Homogenität, also Hegemonialanspruch und quasi solche Sachen wie unser Podcast hier dazu führen, dass man irgendwo nicht eingestellt wird. Also und schadet dann doch auch so ein bisschen den demokratischen Diskurs, wenn die Leute nicht auf ihrem YouTube-Kanal erzählen können, was sie wollen, ohne dann Angst zu haben, ihren Job zu verlieren. Nichtsdestotrotz möchte ich mich von den Inhalten, die ich nicht kenne, die diese Person
nicht kenne. Ich distanziere mich vorsorglich.
Falsch verstehen, aber es gibt ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Leute, die sind irgendwie in, weiß ich nicht, neoliberalen Parteien, dem rechten Rand der CDU oder so, aber halt irgendwie im Rahmen des der Meinungsfreiheit und irgendwie in der nicht menschenfeindlichen Perspektive und auch die brauchen eine Anstellung.
Aber ich bin dann immer so ein bisschen, gerade irgendwie große Firmen oder hier, was weiß ich, Entwicklerstudios, nach außen sind ja alle immer so, yeah, wir sind happy, wir sind queer, wir sind queer. So, weißt du, da springt ja jeder drauf. Und auf der anderen Seite können dann Leute, ich meine, ich finde immer, es ist ein Unterschied, ob ich einfach eine Einstellung habe und ich habe die für mich oder ich transportiere solche Dinge nach außen. Ja, gerade wenn es dann darum geht, irgendwie solche Dinge wie die Gamergate-Bewegung gut zu finden und das nach außen zu transportieren, was ja auch noch thematisch problematisch ist in dem Feld, in dem ich arbeite und das nach außen hin quasi zu unterstützen. Und dann irgendwo anzuheuern und die ach so fairen, diversen, toleranten Firmenpublisher, die finden das dann einfach in Ordnung. Da ist für mich halt so ein das ist, passt für mich nicht so ganz zusammen, weißt du? Weil wenn ich mich selbst als Firma irgendeiner Art, als toleranten, offenen Space betrachte, was sie ja natürlich alle tun und alle sind, dann muss ich mir halt schon auch ein bisschen Gedanken drüber machen, passt das für mich in meine Firmenkultur, wenn jemand öffentlich solche Meinungen vertritt? Na? Natürlich gehört zu Diversität auch Dinge zu akzeptieren und zu tolerieren, die man selbst nicht gut findet. Das ist das eine. Aber ich finde es halt, für mich hat es immer so ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde, von Unaufrichtigkeit, weißt du, in dem, was man nach außen darstellen will und was man dann tatsächlich in der Firmenkultur lebt.
Ich würde jetzt auch irgendwie als, weiß ich nicht, cooles Bio-Vegan-Restaurant würde ich jetzt auch Attila Hildmann nicht mehr einstellen, der übrigens gesucht wird. Hinweise an die örtliche Polizeibehörde per Haftbefehl. Aber das ist ja da zum Beispiel tatsächlich der Punkt, der ist ja auch als öffentliche Person bekannt und so weiter. Ist die Person jetzt auch, aber Attila Hildmann, da ist zum Beispiel der Unterschied, bewegt sich eben nicht mehr auf der Ebene der Meinungsfreiheit, zumindest wird er dementsprechend angeklagt, er ist ja noch nicht verurteilt, aber zumindest da ist der Unterschied, der macht ja strafrechtlich zumindest fragwürdige Aussagen, bis er dann...
Ja, aber es steht ja jeder Firma oder jeder...
Offen, wen sie einstellen, klar.
Wen sie einstellen. Wenn sich bei uns jemand bewerben würde und würde sagen, hey, ich würde voll gerne beim Pixel-Diskurs machen. Übrigens, das ist mein Pro-Gamergate-antifeministischer YouTube-Kanal. Dann würdest du doch auch sagen, ja, nee, eher nicht so. Nee, sorry. Nee, nicht so. Passt hier irgendwie nicht so rein. Das ist halt das, was ich meine.
Ich hätte zwei Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist, dass... Also, wenn es so wäre, dass er wegen der Videos gekündigt worden wäre, fände ich das etwas befremdlich, basierend auf nur denjenigen Videos, die ich gesehen habe. Wie gesagt, es waren drei, es hat natürlich viel mehr Videos. Und in diesen drei Videos habe ich jetzt nichts gesehen, was irgendwie klar rassistisch, klar sexistisch oder sowas wäre, sondern es geht dann eher darum, in einem Video nur so als Beispiel argumentiert er etwa, das ist dann so dieses so ein Anti-Social Justice Video, argumentiert er, dass eben dass die Annahme, dass wir eine stärkere Repräsentation von marginalisierten Gruppen in den Medien bräuchten, dass die Annahme auf falschen Vorannahmen basiert, weil sozusagen, wenn man sich das statistisch anschaut, die prozentualen Anteile der Medienrepräsentation sich sehr ähnlich verhalten zu den prozentualen Anteilen der Bevölkerungszusammensetzung in den jeweiligen Ländern. Also dass man irgendwie dann, weiß ich nicht, irgendwie in den USA hat man eben eine überwiegende Mehrheit weißer Personen und dass dann eben mehr weiße Personen in den Medien vorkommen als schwarze Personen, ist für ihn dann zum Beispiel deshalb kein Problem. Das kann man sicherlich diskutieren und kann man auch unbedingt problematisch finden, eine solche Argumentation. Aber ist kein Grund zur Entlassung. Wobei man sagen muss, es gibt noch viele mehr Videos, die ich nicht gesehen habe und ich will die noch gar nicht verteidigen, weil es ist nicht meine Position und es ist mir vollkommen unklar, was in den anderen Videos noch vorkam. Aber, und das ist der zweite Gedanke, ich habe kein Problem damit, das Spiel zu spielen. Warum nicht? Weil ich sehe, dass gerade jetzt in diesem Falle ist es gut ersichtlich, dass es einen Konflikt gibt innerhalb dieses Entwicklerstudios. Und ich glaube, es gibt super viele Leute, die arbeiten an Hogwarts Legacy. Und die wollen damit gar nichts zu tun haben. Entweder wollen sie nichts damit zu tun haben mit dieser Kontroverse oder sie sind sogar aktiv auf der anderen Seite ja, dieses Spektrums, wie diese Leute, die mit Jason Schreier gesprochen haben. Und ich finde es dann schade, wenn sozusagen die Arbeit dieser Personen, diesem Projekt sich zugewandt haben, lange bevor diese Kontroverse hochgekocht ist, lange bevor J.K. Rowling überhaupt diese Statements öffentlich gemacht hat. Da fände ich das einfach schade, wenn die darunter leiden müssen. Insofern ist für mich immer die wichtige Frage, was kommt letztendlich im Spiel an? Wenn das Spiel eines ist, das irgendwie massive Probleme hat, wenn es um Diskriminierung geht, dann ist es etwas, was ich eher nicht spielen wollen würde. Wenn es etwas ist, wenn es ein Spiel ist, das zumindest fair damit umgeht, das sogar sowas erlaubt, wie irgendwie Transfiguren zu erstellen, dann ist es ja sogar noch diverser als die Harry Potter Hauptreihe. Und dann bin ich okay damit, wenn das Spiel gut ist.
Also abschließend vielleicht nochmal, ich finde jetzt auch nicht, dieser Mann hätte gekündigt werden sollen. Ja, definitiv nicht. Das Problem, was ich daran sehe, ist eher schon allein, dass man das einfach so unproblematisch findet bei der Einstellung bereits. Ja, also da hätte ich schon irgendwie das anders gemacht, ja, und dass das halt nicht zu dem Firmenbild passt, das man transportiert. Aber wenn man ihn eingestellt hat, weil man das akzeptiert, dann darf man ihn auch nicht dann feuern, wenn es rauskommt. Also das ist schon klar. Und ich werde Hogwarts Legacy vermutlich allein schon deshalb nicht spielen, ungeachtet dieser Sache da, weil ich kein weiteres Butchering dieses Franchise ertragen kann. My heart can't take it anymore.
Ich fand die Trailer, um vielleicht auf das Spiel kurz einzugehen, eigentlich ziemlich interessant und auch ziemlich cool, weil es ja irgendwie in Hogwarts spielt, als auch darüber hinaus und man irgendwie die verschiedenen, ich wollte schon Klassen sagen, aber die verschiedenen, also dass ich auch irgendwie dann auswählen kann, dass ich eben nicht ein Ravenclaw, nicht ein Gryffindor spielen muss, sondern irgendwie mal ein Ravenclaw, das finde ich irgendwie ein super interessantes Konzept und das ist ja auch nicht in dieser Harry Potter Liga spielt, finde ich irgendwie ganz, ganz interessant. Bei dieser Einstellungssache, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie bei jedem quasi so einen Background-Check macht. Ich würde vielleicht als Abschlussstatement von mir zu dieser Debatte sagen, es kommt auch drauf an, wo die Leute arbeiten. Also wenn zum Beispiel sowas zu jemand wie Eva Herrmann hieß sie, glaube ich, damals als Tagesschau-Moderatorin, das Feld verlässt, dann halte ich das für legitim, weil die eben auch in der Öffentlichkeit steht und ihre Aufgabe ist, in der Öffentlichkeit eine etwas zu repräsentieren. Ob ich jetzt jeden, weiß ich nicht, Testcoder quasi noch dann quasi überprüfen muss, der irgendwo noch vielleicht ein paar Bugs raussucht, ob der noch irgendwo einen YouTube-Kanal hat, das weiß ich nicht. Und ich hätte auch die Angst, dass man die Leute dann gerade auch radikalisiert. Und mir wäre es wichtiger, dass die Firma dann intern irgendwelche Schulungen macht, dass es eine Antidiskriminierungsstelle gibt und dass das Produkt am Ende halt dann irgendwie, am Ende halt nicht ein rassistisches oder transfeindliches oder wie auch immer White Supremacy-Produkt ist, wie man das vielleicht bei anderen Unternehmen gesehen hat, wo es keine schwarze Figuren im Mittelalter gibt. Angeblich.
Da hast du natürlich recht. Man muss natürlich auch sagen, sein YouTube-Kanal wird jetzt blendend laufen. Also der wird besser laufen als je zuvor.
Wahrscheinlich,
jetzt,
ja.
Jetzt, wo er gerade dann dieses Video auch vorbereitet, gibt es also etliche Antworten auf seine Tweets, die also mit großer Spannung sein Video erwarten. Also er fällt jetzt nicht inmitten einer Pandemie in ein existenzielles Loch, sondern wird wahrscheinlich über das YouTube-Game auch irgendwie direkt wieder einsteigen. Nummer 2. Tobi, was hast du mitgebracht?
Es geht um die wunderschönen altbekannten Lootboxen. Ein Thema, was wir hier bei pixeldiskurs.de und
noch nie diskutiert haben.
Noch nie diskutiert haben.
Ich weiß nicht, was das ist.
Lootbox ist eine kleine Box, in der du Loot findest. Leider aber nicht quasi einfach so, wie das früher war, dass man mit Link irgendwo hinklickt und eine Box öffnet, sondern eine Lootbox ist quasi ein zufallsgeneriertes, ich würde mal behaupten, digitales Überraschungsei, was darauf abzielt, dir dein Geld aus der Tasche zu ziehen. Jetzt ist aber auf spiegel.de ein Artikel erschienen, Regierung will Kinder vor Kostenfalle bei Gaming schützen. Jörg Breithut schreibt über die aktuelle Entwicklung, dass nämlich der Bundestag am vergangenen Freitag einem Gesetzesentwurf zugestimmt hat mit den Stimmen der CDU und der SPD gegen die Stimmen der Linken und der FDP bei Enthaltung der AfD und Bündnis 90 Fraktionen, ist dementsprechend durch den Bundestag durchgegangen, muss jetzt noch durch den Bundesrat durch und das Ganze sieht vor, dass man Spiele, die im Zitat im riesigen durch Glücksspiel ähnliche Mechanismen bietet, Online-Spiele oder Anwendungen, die Lootboxen oder ähnliche In-Games-Angebote nutzen, würden voraussichtlich also mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren klassifiziert werden. Außerdem sieht der Gesetzesentwurf einen Vorstoß quasi gegen Cybergrooming vor, also quasi das Ansprechen von älteren Personen an Kindern zum Zwecke von, ja, quasi
Missbrauch, ne?
Ja, wollte gerade überlegen, also quasi sexueller Belästigung quasi von Erwachsenen an Kindern, Cybergrooming. Vom Missbrauch würde ich nicht sprechen, weil das immer auch einen Gebrauch irgendwie impliziert. Aber quasi an der Stelle auch nochmal das vorsieht. Den ganzen Gesetzesentwurf verlinken wir euch auch nochmal auf pixeldiskurs.de. Das Spannende ist halt, dass es insgesamt quasi eine Reformierung dieses alten Jugendschutz quasi Gesetzes ist. Der ursprüngliche Text hat zum Beispiel anscheinend noch irgendwie von Videokassetten und Co. Gesprochen. Das Ganze nennt sich offiziell Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes. Also das ist quasi eine notwendige Reformierung, weil einfach die alten Dinge noch quasi auf der Basis der Zeit der Videokassette bedarf. Kritik kommt jetzt von Seiten zum Beispiel von der Bitkom-Geschäftsführerin Susanne Demel, wird hier auch nochmal zitiert, die sagt, die neuen Regelungen stützen sich auf unklare Definitionen und Rechtsbegriffe und führen zu sich überschneidenden, wenn nicht sogar widersprechenden Pflichten und Aufsichtsstrukturen mit anderen Gesetzen. Es scheint nämlich so, dass es jetzt so ein bisschen durcheinander kommt, zumindest laut der Kritik, wofür jetzt der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, die EU-Datenschutzgrundverordnung und das Beschwerderecht des Netz-DG und des Telemediengesetzes zuständig ist. Und es gab zumindest mal kurz die Debatte, aber ich glaube, das ist jetzt auch wieder raus, die Frage, ob man nicht Lootboxen quasi direkt deaktivieren kann, was ich aber, glaube ich, schwierig finde. Ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Auf der anderen Seite ist jetzt solche Sachen wie, dass man eigentlich jetzt darüber diskutieren muss, ob FIFA jetzt ab 18 ist.
Genau.
Auch wieder eine interessante Debatte. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil ich sagen würde, ja, okay, wenn das solche Mechanismen hat, dann muss es ab 18 sein und man kann darüber natürlich auch Druck ausüben, weil ich glaube nicht, dass EA ein Interesse daran hat, dass FIFA erst ab 18 gespielt werden kann, wobei natürlich die Eltern jederzeit in der Lage sind, FIFA zu kaufen und dann ihren Kindern zu geben. Das ist natürlich, davon hält dich keiner ab. Wenn du entscheidest, mein Kind darf diesen Titel spielen, und ich schaue darauf, dass er eben keine Lootboxen kauft, dann ist das für dich als Elternteil natürlich weiterhin möglich.
Aber immerhin ja schon mal eine gute Maßnahme, wenn man dann vielleicht sagen kann, wenn EA das gut findet und richtig findet, ihre Surprise-Mechanics in jedes Spiel reinzuklatschen, dann ist halt jetzt jedes Spiel ab 18. Toll. Und dann kann man, dann können nämlich die Eltern können dann nämlich auch sagen, dann gehe ich bei mir in die Jugendschutzeinstellungen, ne, und dann konfiguriere ich das so, dass meine Kinder keine Lootboxes kaufen können. Dann verdienen sie nämlich nichts mehr dran. Ha!
Prinzipiell ist es cool. Ich frage mich, was mit Spielen passiert, die quasi schon auf dem Markt sind. Also irgendwie FIFA 18 habe ich jetzt hier irgendwie schön bei eBay geschossen. Ist das dann jetzt auch ab 18? Ich glaube nicht, weil man die dann rückwirkend irgendwie noch auf 18 setzen müsste. Prinzipiell finde ich es gut. FIFA ab 18, aber wenn sie dann irgendwie FIFA 2022 oder so dann ohne Lootboxen rausbringen, ist das auf jeden Fall spannend. Geschäftsführer Felix Falk sagt hier auch noch, es bleibt aber natürlich selbstverständlich notwendig, moderne und funktionierende Jugendschutzlösungen anzubieten und weiterzuentwickeln. Aber insgesamt finde ich das gut, dass sich das so ein bisschen weiterentwickelt, dass wir irgendwie kein Gesetz haben, wo irgendwie, also klar, Videokassetten müssen auch irgendwie geregelt sein, aber quasi, dass man schon auch irgendwie sich auf die neuen, also in Anführungszeichen neuen Medien hier bezieht und da irgendwie auch eine Regelung für vorsieht.
Nummer 3, eine kleine Neuigkeit von Vanessa Lee, PlayStationBlog.com. PlayStation Store to discontinue movie and TV purchases and rentals. Aufgrund des, es gibt ja einen enormen Wettbewerb zwischen den Streaming-Anbietern, ja, also Netflix, Apple TV Plus, Amazon Prime auf der einen Seite und Online-Shops, die das Leihen und das Kaufen von Filmen und Serien ermöglichen. Der PlayStation Store ist ja Teil der Seite, die also das Kaufen und Leihen von Filmen und Serien ermöglichen und sie haben dieses Rennen, diesen Wettbewerb jetzt verloren. Zitat aus dem offiziellen Blogbeitrag: We've seen tremendous growth from PlayStation fans using subscription-based and ad-based entertainment streaming services on our consoles. With this shift in customer behavior, we have decided to no longer offer movie and TV purchases and rentals through PlayStation Store as of August 31st, 2021. Das heißt also, Zitat Ende, ab dem 31. August 2021 wird es keine Möglichkeit mehr geben, Filme und Serien über den PlayStation Store zu erwerben oder zu leihen. Alle bis dahin schon erworbenen Inhalte können natürlich weiterhin benutzt werden. Danach ist aber dann wirklich auch Sense. Eine nachvollziehbare Entscheidung, wie ich finde. Die Streaming-Anbieter sind sicherlich deutlich erfolgreicher. Und insofern, gerade wenn man auch so Kombinationen hat, wer einen Amazon Prime-Account hat, und das sind ja scheinbar auch sehr viele Leute, der wird sich dann nicht zum Leihen eines Kinofilms in den PlayStation Store begeben. Also ich denke, es ist eine nachvollziehbare und ökonomisch auch richtige Entscheidung.
Habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Also das war mir immer irgendwie zu absurd, dass dann da irgendwie, weil das ist ja dann auch nur auf der PlayStation verfügbar. Wenn, dann hätte man sowas machen müssen, wie, dass du sagst, du kannst auch auf deinem Apple TV oder halt irgendwie auf deinem Mac oder PC kannst du dann irgendwie den Sony TV oder so starten. Ich meine, Apple macht es ja andersrum, dass sie solche Sachen wie das Apple TV zum Beispiel auf den Fire TV Stick bringen und du auf einmal ein Apple TV hast.
Ja, genau, also ein Apple TV Plus, diese App, ne?
Genau.
Genau. Nummer 4.
Ich hab noch Folgendes mit dabei, nämlich den Tobi-Ticker. Dinge, die ich schon immer mal im Pixel-Diskurs tun wollte. Jetzt wird's Zeit, einen Ticker. Folgende Nachrichten in möglichst schneller, kurzer Zeit, damit ihr auch irgendwie die schöne Sonne genießen könnt oder den Internationalen Frauentag am Montag begehen könnt.
Wenn die Einleitung schon länger ist, als der Ticker sein soll.
Oder was kann man noch so alles genießen? Guten Wein, leckere Ofen, überbackene
Pasta. Die neuesten News ganz schnell. Aber erst nachdem ich euch 45 Minuten lang erzählt habe, wie schön das Leben ist.
Ich fühle mich.
Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Insofern.
Power to the players. Ja, ich lese hier nochmal kurz die Einleitung vom Homo Ludens vor. Ich bin hier gemobbt. Ich möchte gerne irgendwie, ich bin ein Podcaster und möchte hier raus. So, Ticker. Sony patentiert Möglichkeit, Bananen zu PlayStation-Controllern zu machen. Total interessant. Das ist ein Patent aufgetaucht, auf dem man dann quasi die Banane wahrscheinlich über irgendeine Art von kleinen Stecker an den Controller anschließen kann, finde ich irgendwie eine ganz witzige Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was dahinter steckt, eigentlich eine Art von irgendwie witziges Spiel ist, das sich dann um Obst dreht. Ich glaube nicht, dass es den DualSense ersetzen wird. Zweite Nachricht. PlayStation 2, erfolgreichste Konsole aller Zeiten, wird 21 Jahre alt. Wir haben über die PlayStation 5 gesprochen, aber die PlayStation 2 wird jetzt auch zumindest in Japan am 4. März wird sie 21 Jahre alt, da ist sie nämlich 2000 erschienen. In Deutschland mussten wir damals auf den 24. November 2000 warten. Man kann also mehrmals dieses Jahr Geburtstagsfeiern und mit mehr als 3800 Spielen, 158 Millionen verkauften Einheiten und in Produktion bis 2013 ist die PlayStation 2 die erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Nummer 3, nach rassistischen Aussagen, EA sperrt FIFA-Spieler lebenslang. Hier hat ein irischer Teenager auf Instagram einen ehemaligen Fußballspieler, Ian Wright, angegriffen. Ich lache so ein bisschen, weil ich das so absurd fand. Er hat nämlich in einer Online-Partie von FIFA hat er mit diesem britischen Fußballstar hat er verloren und er schickte jetzt quasi absurderweise dann ihm beleidigend rassistische Nachrichten. Das ist natürlich nicht lustig, aber diese absurde Vorstellung von ich verliere mit einer Figur im Spiel ist dann doch irgendwie eine komische Überleitung, dann den Spieler irgendwie anzupöbeln. Dementsprechend wurde der 18-Jährige aber auch vor Gericht gestellt, dort schuldig gestellt. Er hat sich jetzt aber quasi entschuldigt bzw. Reue gezeigt und wurde dementsprechend freigesprochen. Ich finde es aber gut an der Stelle, dass es hier quasi entsprechende Reaktionen gibt, dass das halt auch nicht okay ist, obwohl es halt erstmal eine total absurde Vorstellung ist. Das war der Tobi-Ticker, wo die Nachrichten kürzer sind als die Einleitung. Wenn euch diese Kategorie gefällt, schickt mir doch eine Pizza vorbei.
Erst hast du gesagt, du willst keine Pizza, jetzt fragst du nach einer Pizza, weil wir gleich Mittag essen, weil wir Mittagspause machen und deshalb. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Pixel-Diskurs ist, wie ihr wisst, ein unabhängiges und vor allem kostenfreies Projekt. Deshalb schalten wir keine Werbung, deshalb haben wir keine Paywall und produzieren keinen exklusiven Bonus-Content und sind stattdessen allein auf eure Unterstützung angewiesen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Unterstütze-uns-Button, der zu unserer Steady-Kampagne führt. Und da könnt ihr uns für 1 Euro unterstützen, für 5 Euro fördern und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren dieser Sendung samt einer optionalen namentlichen Erwähnung. Für diese Sendung danken wir recht herzlich Sebastian Stanke und Alan Madden für das Sponsoring. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Nämlich, indem ihr uns ein Abo schenkt, indem ihr uns eine positive Bewertung auf dem Podcast-Service eurer Wahl schenkt oder uns auf Twitter, Instagram oder Facebook besucht bzw. mir eine E-Mail schreibt an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder, dann sehr wahrscheinlich mit einem spannenden Lesekreis, da ich das letzte Mal gefragt worden bin nach dem Thema, das wir als Lesekreis anberaumen werden. Es wird sehr wahrscheinlich um Ian Bogosts Text gehen, The Rhetoric of Video Games. Falls ihr also da draußen Lust habt mitzulesen, dann schaut euch gerne mal um, ob ihr diesen Text nicht online ausfindig machen könnt. Ich glaube, der ist relativ einfach zugänglich. The Rhetoric of Video Games von Ian Bogost. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao!